von der BMW-Technik hat niemand erwartet, dass wir ein Auto machen, sondern wir sollten jetzt vielleicht Getriebe machen oder vielleicht, was weiß ich, aber kein Auto. Und wir wollten und gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Auto. Die Cabrios waren zum damaligen Zeitpunkt wegen der Überholsicherheit und solchen Dingen ziemlich in Verruf, sind ziemlich runtergegangen. Man konnte mit denen die eigentlich fast kein Markt mehr sein. Und wir haben gesagt, nee, da gibt es einen Markt, das ist eine wunderbare Geschichte, da muss man hingehen. Und er hat gesagt, wir müssen das gesamte Projekt in 5 Minuten vorstellen in einem Film. Das war genial, weil damit eigentlich die Fragen beantwortet waren und der Kuhnheim zum Schluss gesagt hat zu seinem Vertriebschef, für wie viel kannst du das verkaufen? Dann hat er gesagt, 80.000. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass er gesagt, wenn das 80.000 ist, wird sowieso nichts. Dann hat der Kuhnheim gesagt, okay, das ist prima, wir machen einmal 5.000 Autos, sie verkaufen die für 80.000. Bumm, war die Vorstandssitzung entschieden. Und eigentlich hat es keiner erwartet. Auch Reitzle hat es nicht erwartet. Und meine Leute war genauso. Das war wirklich so. Die haben dann gejubelt und gesagt, ja. Ich sag, oh, Scheiße. Jetzt müssen wir das Ding mit den Türen machen, mit der Plastikhaut, mit dem Gang. Oh.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Und mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Einschalten und vielen Dank auch nochmal für euer Feedback zu den letzten beiden Folgen mit Ulrich Baretzky. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Motorenkonstrukteure noch herholen soll, wie ihr danach verlangt. Man könnte fast meinen, ihr habt gar keinen Bock aufs Elektroauto. Aber nun genug der feinsinnigen Ironie, kommen wir zu meinem heutigen Gast, der übrigens auch für Kurzstrecken ein kleines Elektroauto sein eigen nennt, der sich in seinem Berufsleben aber umso mehr an automobilen Träumen austoben durfte. Porsche 993, BMW Z1, diverse Aston Martin Modelle, nur um mal einige zu nennen, das ist so die Liga, in der man Dr. Ulrich Betz verorten kann. Aber was ein guter Entwickler ist, der weiß auch, was nötig ist, um einen Deo Matisse billig auf die Straße zu bringen. Und weil er wirklich so viel erlebt und mir das dankenswerterweise auch alles erzählt hat, musste ich diese Folge teilen. Heute geht es um die Anfänge der Unfallforschung bei Porsche, wie es überraschend zum BMW Z1 kam, warum sein Porsche Viertürer eingestellt wurde und wie er danach zu Deo gekommen ist. Eine außergewöhnliche Karriere und ich freue mich außerordentlich, dass er sich die Zeit für mich genommen hat. Hier ist für euch Dr. Ulrich Betz.
Ja, also Leidenschaft fürs Auto. Ja gut, ich habe natürlich, wo ich mit der Schule fertig war, gesagt, was mache ich jetzt? War schwierig, so wie heute eigentlich auch. Und dann hat man gesagt, okay, ich studiere Maschinenbau, weil das war so ein Thema, das mir zugesagt hat. Und habe ich in Stuttgart Maschinenbau angefangen. Und nachdem es dort auch schon damals 400 Studenten gegeben hat und das ein richtiger Massenbetrieb war und das mir überhaupt nicht zugesagt hat, mit so vielen Leuten zu studieren, habe ich dann mich entschlossen, Luftfahrttechnik zu studieren. Da waren es noch 15 im Semester. Und habe dann ein Luftfahrtstudium gemacht und wollte natürlich nachher anschließend irgendwo in die Luftfahrtindustrie und gefallen hätte mir Dornier damals in Friedrichshafen, weil man da natürlich das Wasser hat und den Berg hat und solche Dinge dazu hat. Und die haben mich natürlich nicht genommen zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe mich auch schon vorher beworben, also während des Studiums. Und dann hat es angefangen mit dem Auto, weil muss man dazu sagen, ich habe natürlich auch schon vorher ein bisschen was mit Auto zu tun gehabt, weil ich, sobald ich einen Führerschein hatte und mir mein eigenes Geld verdient habe, habe ich mir einen VW Käfer gekauft. Mhm. Damals für 2200 D-Mark hat er gekostet. Den Käfer haben wir ein bisschen aufgepfeppt und schöner gemacht und dann haben wir den um 2800 verkauft und dann konnte ich wieder rein und einen anderen, da haben wir den frisiert, da haben wir dann zwei Vergaseranlage drauf gemacht und den Ölkühler aus dem dritten Zylinder entfernt, der immer den dritten Zylinder überhitzt hat, mit einem Röhrenölkühler, der auf der Stoßstange hinten gesessen ist, den ich mir selber habe machen lassen. Also da haben wir schon ein bisschen so Automobil-Engineering gehabt. Also muss man dazu sagen, ich hatte vor dem Maschinenbaustudium muss man ein Praktikum machen, damals 6 Monate Praktikum, und das habe ich bei Porsche gemacht. Mhm. Ich war also einer von 2 Studenten, die bei Porsche in der Zeit ein Praktikum machen konnten. Da war der Jürgen Barth, das ist ja auch einer der Heroen, die bei Porsche da waren, der war am Schraubstock neben mir gestanden zum Beispiel und da haben wir schön gefeilt und geschweißt und alles gemacht. Also ich hatte da schon so ein bisschen mit Porsche und die Geschichte dann im Studium, da musste ich als Studienarbeit sollte ich ein Turbinentriebwerk entwerfen und habe damals dann auch MAN angeschrieben, weil die ja solche Dinge gemacht haben Und die kamen dann zurück und haben mir gesagt, also die Aufgabenstellung, die macht überhaupt keinen Sinn, deshalb können wir dir auch nicht irgendwo helfen, wo du irgendwas machen kannst. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Ich habe gesagt, entweder gehe ich zu meinem Professor oder zu dem Betreuer und sage dem, das ist Mist. Und dann siehst du, um was geht. Oder bearbeite dieses Ding irgendwo, sage überhaupt nichts und lerne daraus. Und beim nächsten Mal machst du dir keine Studien oder keine Diplomarbeit aus dem Hochschul, sondern guckst, dass du aus der Industrie ein Thema kriegst, das du machen kannst. Und das habe ich dann eben tatsächlich gemacht. Ich habe dann auch wieder natürlich Kontakte zu Porsche gehabt und war bei Porsche der erste Student, der eine Diplomarbeit mit einem Thema aus Porsche heraus machen kann. Bestimmung des Luftwiderstands bei Wärts durch Auslaufversuch. Damals konnte man die Strömungen noch nicht so berechnen. Da war das notwendig, dass man den Luftwiderstandsbeiwert bestimmt hat, indem man ein Fahrzeug auf einer ganz, idealerweise ganz ebenen Straße aus einer Geschwindigkeit Gang raus einfach ausholen hat lassen und den Ablauf der Geschwindigkeitsreduktion gemessen hat. Und da der Luftwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit eingeht und der Rollwiderstand linear, konnte man über die Differentialgleichungen das Quadratische und das Lineare voneinander trennen und damit den Luftwiderstand aus sowas bestimmen. Okay. Und das war meine Diplomarbeit, die mir Porsche angeboten hat. Zum damaligen Zeitpunkt war das auch noch wichtig, weil in Amerika die Verbrauchsmessungen über solche Themen gemacht wurden. Das ist auch damals publiziert worden. Da gab es ein SAE-Paper dazu. Das war eine ganz gute Geschichte. Und dann waren natürlich zwei Dinge da ganz besonders prägnant oder ganz besonders wichtig. Ich habe mich mit den Leuten aus der Forschung, die mich betreut haben, gut verstanden. Die haben mich im Prinzip auch gemocht. Und ich bin zum Schluss, ganz am Schluss meiner Arbeit, natürlich nachhaltig bei Porsche, beim Bott, der da mein Vorgänger bei Porsche war, in Erinnerung geblieben, weil ich das Auto, mit dem ich die ganzen Versuche gefahren habe, gecrasht habe und es ein Totalschaden war.
Zum Dank.
Und das war zum damaligen Zeitpunkt, war das für einen Porsche-Mitarbeiter, wenn ihm dabei nichts passiert ist, irgendwie so ein Ehrenzeichen, das hat da schon noch was gegolten. Und zwar war halt, die Story war halt dann die, es gab keine Geschwindigkeitsmesssysteme, wie wir sie heute haben, wo wir einfach eine Plattform haben, sondern ich musste zunächst mal ein Messsystem entwickeln, wie ich die echte gefahrene Geschwindigkeit über Grund messen konnte. Mhm. Und um das zu machen, und da gehörten ja dann auch wieder Reifen dazu, verschiedene Reifen dazu, das musste ich dann in Weissach machen, auf dem Prüfgelände, immer im Kreis rumfahren. Und dann 100 Meter Messstrecke und so weiter. Und das ganz Schöne war dabei, dass der mich hat betreut dort von Porsche, irgendwann gesagt hat, Uli oder Betz, ich habe jetzt keine Zeit zu fahren, da ist der Schlüssel, fahr selber.
Okay.
Dann ist mein Puls natürlich so hochgegangen, weil ich dann den Elfer hatte. Und von da an habe ich alle meine Messfahrten selber gemacht und deshalb kam das natürlich. Und so hat mir das dann Spaß gemacht, weil dann muss ich natürlich die 100 Meter Strecke fahre ich dann fünfmal mit der Geschwindigkeit von 40, von 60, von 80, von 200, 220, jedes Mal fünfmal und immer wieder um die Strecke rum. Und wenn ich natürlich dann um die Strecke rum fahre, dann gibt man natürlich richtig, richtig Gas und da lernt man das Autofahren kennen. Ja. Und so kommt es, dass zum Schluss, wenn dann die alle Messzyklen gefahren sind, die Reifen runtergefahren sind und damit nicht mehr tauglich sind, um weiterzugehen. So, also neue Reifen und nochmal die gleiche Prozedur. Und so habe ich Weissach kennengelernt.
Ja, das ist nicht
und,
schlecht,
ja. Und so habe ich, sagen wir, mein Gefühl auch für die Autos da gekriegt. Und als ganz zum Schluss mein Assistent gesagt hat, er möchte auch mal gern mitgehen, die Versuche wurden gemacht auf dem Autobahnstück, das als Behelfsflugplatz, das gibt Behelfsflugplätze auf der Autobahn, wo man die Mittelplanken rausnehmen kann, dann sind die durchbetoniert. Mhm. Sie sind komplett vermessen in der Höhenlage, was man braucht, um Gefälle dann eben auszugleichen. Und da bin ich, weil der Wind von außen, natürlich Wind fällt auch eine gewisse Rolle spielt bei den ganzen Sachen. Morgens um 5 im Sommer ist es normalerweise ganz windstill, da schläft der Wind ein. Weiß ein Segler aus Hamburg, weiß das auch natürlich. Da hat man keinen Wind, der kommt nachher. Also um 5 da raus mit dem Gefahren. und immer von Autobahnausfahrt, nächste wieder rein und dann die Strecken runtergefahren. Und natürlich, wenn man natürlich in so eine Autobahn reinfährt, zweiter Gang Vollgas durch das Ding durch. Und bei dem letzten Fahrt, die da war, war vorher aus einem von einem frisch getankten Diesel-LKW oder so Kleintransporter, der hatte dort einen ganzen Dieselschwall in der Kurve drin und da bin ich natürlich im zweiten Gang Vollgas auf dem Diesel komplett gegen die Leitplanke, da ist uns alles nichts passiert, aber das Auto war natürlich so gequetscht. So habe ich angefangen und so musste ich dann das Auto, ich konnte noch damit fahren mit dem Auto, das so war, und da bin ich damals zum Bot, der war Entwicklungs, Vorstand war nicht, aber der Chef der Entwicklung gewesen, der Helmut Bott, und musste halt da in sein Büro und klein besagen, ich habe leider Gottes. Und der war natürlich, das war natürlich schon toll. Ne? Der hat mich nicht jetzt zur Mina gemacht, sondern hat gesagt, wie schnell bist du gefahren? Naja, ich habe zweiter Gang Vollgas. Und gesagt, okay, dann ist es in Ordnung. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin jetzt ganz langsam gefahren, und da war der gesagt, das ist ja blöd. Ne? Ja. Also, Und dann hat natürlich gesagt, okay, also du könntest bei uns anfangen in der Forschung, und ich habe mir dann ja überlegt, gesagt, ist eigentlich kein schlechter Job, und dann habe ich bei Porsche angefangen. Also so bin ich so letzten Endes zu meiner Autoleidenschaft gekommen, und dann habe ich am Anfang ja gar nichts mit der Fahrdynamik oder mit dem Auto zu tun gehabt nachher, weil ich sehr stark auf dem Thema Fahrzeugsicherheit tätig war. Also ich habe dann so Fahrzeugstrukturen im Vorderbereich für den Crash, für die 30 Kilometer Pfahl und Block und Seitenaufprall und solche Sachen damit gemacht. Bin sehr viel Auto gefahren, weil wir noch keine Crashanlage hatten bei Porsche. Ich musste immer nach Wolfsburg fahren, habe da die Versuche da durchgeführt, bis ich bei Porsche in Weissach eine eigene Crashversuchsanlage bauen konnte. Das war damals auch nicht so wie heute. Heute haben die eine Crashanlage oder zwei Crashanlagen da draußen, die, ich sage mal, Millionen kosten. Wir haben damals, da gab es auf dem Prüffeld gab es Getriebesteigungsstrecken, wo wir also so kurze Stücke hatten, wo verschiedene Steigungsgrade hatte. Und das eignet sich ja auch, dass man da ein Auto runterfahren lässt. Und wenn man das dann auf bestimmten Höhe macht und alles ausmisst, dann kann man damit genau 50 Kilometer, wenn man da einen Block hinmacht. Und dann durfte ich da einen Block bauen. Und damit das Auto gerade runterfährt, haben wir aus Kunststoff Schienen gebaut. So runde Schienen. Und die wir dann mit Schmierseife ausgelegt haben, weil ja sonst das Auto hochläuft, und dann konnte das Auto ganz gerade auf den Block drauf fahren, und dann war das nochmal so trickreich, weil man musste ja die bestimmte Geschwindigkeit einhalten, und die Autos waren ja auch nicht billig dazu. Dann haben wir ein Gurtsystem gehabt, das war an den Auto ein Sicherheitsgurt angebunden, und wenn das Auto nach der, sagen wir, hat der Hälfte der Strecke musste das eine bestimmte Geschwindigkeit haben, damit es dann am Ende die Geschwindigkeit hat, die ist gemessen worden. Und dann war oben einer dran, der dann, wenn die Geschwindigkeit da war, den Sicherheitsgurt ausgeklinkt hat, und dann konnte das Auto gegen den Block fahren.
Sonst wäre es gebremst worden.
Oder sonst wäre es gebremst worden. Sonst wäre er mit dem Gurt gefahren, dann wäre nichts passiert. Also, so haben wir Sicherheitsversuche gemacht. Und genauso war es mit Seitenaufprallversuchen an anderer Steigungsstrecke. Da stand das Auto unten quer und oben ist einer runtergefahren. Da bist du dann am Anfang selber gefahren, das Auto natürlich weg, runtergefahren, bis man genau wusste, wo das gewesen ist. Und dann haben wir das Auto hingestellt, aus dem Auto ausgestiegen und das runterlaufen lassen. So hat man früher Sicherheitsversuche gemacht.
Also
das war so Porsche, das war nur so, sag mal, das war nicht Leidenschaft für die Mobilität, sondern das war ja einfach Technik und das waren Gebiete, wo man damals eigentlich die Grundlagen für das gelegt hat, dass die Autos heute so sicher sind und dass man heute auch alles berechnen kann. Und war damals in der Biomechanik tätig, in Forschungsvereinigungen in Europa und in Deutschland. Zum damaligen Zeitpunkt durfte man in Europa noch Versuche mit Leichen machen, die man in Heidelberg gemacht hat, wo man eben Leichen hatte und mit denen, mit dem Airbag, mit Sicherheitsgurten um herauszufinden, was müssen wir denn eigentlich tun, damit wir den schützen, damit wir den, der da drin sitzt, schützen. Das ist ja dann irgendwann einmal, ist das verpönt und verboten worden. Interessanterweise wird es in Amerika heute immer noch durchgeführt. Also in University of Virginia hat einen ganzen Forschungsbereich, wo sie dort weiter forschen an der Biomechanik, die da ist. Also eigentlich viel gelernt auf dem Sektor Fahrzeugsicherheit, medizinische Diplomarbeiten, Doktorarbeiten betreut, weil ich zum damaligen Zeitpunkt auch eine Unfallforschung bei Porsche initiiert und eingeführt habe. Das heißt, wir haben bundesweit Unfälle mit Porsches, die mit schwersten oder tödlichen Verletzungen abgelaufen sind, untersucht, mit Universitäten zusammengearbeitet, vorzugsweise Universitätsklinik Würzburg, die dann eben den medizinischen Teil dabei gemacht haben, um auch wieder zu lernen, was verursacht den Verletzungen dabei. Also eine sehr spannende Geschichte. Habe zu dem Zeitpunkt auch verschiedene mit Projektentwicklung angefangen. Damals hat man solche Projekte noch gar nicht so durchgeführt in der Automobilindustrie. Ich hatte ein Projekt zur Rettung von verunfallten Personen, Herzinfarkt gehört auch dazu, oder sonstigen Unfällen. Also Rettungswagen, Rettungssysteme, wie kann man am besten Leute, die verunfallt sind, transportieren, retten, was ist dort wichtig? Wir haben uns mit dem Thema Feuerwehr, Rettung von Feuerwehr, von Hochhäusern, von sonstigen Dingen beschäftigt, mit dem, dass man irgendwie runterspringen kann und dann in Sprungtüchern oder in Kissen aufgefangen wird. Was halten die aus? Wie geht es? Und so weiter. Also auch das ein Thema gewesen. Und ich war eigentlich damals, das war schon toll bei Porsche mit dem, was man eigentlich nicht lernen konnte. So vielfältig, das ganze Thema. Ich war dann auch, also unheimlich interessante Geschichte. Wir hatten einen Auftrag von der algerischen Regierung, die zum damaligen Zeitpunkt sehr auf Demokratisierung waren und aufbauen. Und die haben gesagt, ein wirtschaftlicher Aufschwung geht nur mit Automobilindustrie. Wir wollen Automobilindustrie in Algerien haben. Die haben sich Angebote geholt von Fiat, von General Motors, von Peugeot, Renault und Citroën. Fünf Firmen haben angeboten, dort eine Automobilindustrie aufzubauen mit bestehenden Autos. Zunächst mal aber eben die komplette Fertigung in Algerien. Und das waren dann von jeder Firma waren das so 2 Meter Bücher mit all dem, was von der Ausbildung der Mitarbeiter bis hin zum Testen der Autos war. Und Porsche hatte den Auftrag, das zu analysieren und zu sagen, wer ist der Geeignete für Algerien da unten. Und ich war derjenige, der bei Porsche die Hand hochgehalten hat und gesagt hat, ich gehe nach Algerien, nach Algier und ich mache das. Also mit dem Backing natürlich da oben. Es war ein halbes Jahr in Algerien gewesen. Und das ist natürlich, das werde ich lernen pur, weil zu jedem Thema hat jeder ein Kapitel gehabt mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich konnte dann natürlich erstens mal das da drin vergleichen und meine Rückfragen natürlich bei Porsche, die zu den Fragen haben, auch die Stellung abgenommen haben. Ich habe also eigentlich unheimlich viel gelernt. Es ist nachher nichts geworden, weil sich die politische Seite in Algerien wieder woanders verändert hat. Dazu gehörte im Übrigen auch die Erprobung dieser Autos in der Wüste, in der Sahara. Ja. Was schon eine ganz tolle Geschichte war. Das muss man einfach dazu sagen. Also das hat schon auch dann richtig Spaß dazu gemacht. Also ich habe bei Porsche in den ersten 10 Jahren, wo ich dort war, sehr viel gelernt. Also auch Dinge, die mich noch lange eigentlich verfolgt haben, zum Beispiel das Thema Doppelkupplungsgetriebe, was ja im späteren Verlauf hier eine gewisse Wichtigkeit erzielt hat. Wir hatten Schreibtische, die waren immer so Satelliten zusammengestellt. Da drüben waren 2 vom Getriebe und da waren 2 von dir und da waren 2 andere da drin. Und ich habe damals, wo Porsche das Doppelkupplungsgetriebe für die Rennautos gemacht hat, ich habe das wirklich live mitgekriegt. Also ich hatte Doppelkupplungsgetriebe, denke ich, verstanden, was das tut und was das kann. Und so ist es nachher. Jetzt springe ich dazu, wo ich dann bei BMW Technik war, von 1900, was war es, 86?
Ja,
85 bis 88. Ja. Aber da kommen wir ja später sicherlich noch drauf. Aber auf jeden Fall konnten wir ja Themen raussuchen, die wir eigentlich wollten. Und gesagt, wir machen Doppelkupplungsgetriebe für BMW. Es ist billiger, es ist leichter, es kann mehr Gänge wie der Automat. Und das ist eine tolle Sache. Mit Getrag zusammen ein großes Projekt, richtig aufgewickelt. Das Ergebnis damals war, es ist schwerer, es ist teurer. Und mit den Gängen geht es auch nicht. War damals Ergebnis. Also haben wir das nicht gemacht. Das kam dann, als ich dann wieder zurück zu Porsche kam, war ja auch für das Serienauto dann Doppelkupplungsgetriebe oder automatisiertes Schaltgetriebe oder Wandlerkupplung war dann damals zum Entscheiden für den 964. Und man hat damals dann mit den Arbeitsgruppen, wo da waren, nicht für das Doppelkupplungsgetriebe entschieden, weil genau solche Dinge natürlich alle dabei waren. Kosten, Gewicht und so weiter. Und später hat eben Piëch in Wolfsburg dieses Thema Doppelkupplungsgetriebe auch als Marketinggedanken dann aufgespielt. Und dann kam in der Zwischenzeit, bei Aston Martin bin ich wieder durch das Thema durchgegangen, also springe ich nochmal darüber, bei Aston Martin und gesagt, ja gut, das können wir ja vielleicht mal überlegen, aber das können wir nur machen, wenn wir mit jemandem zusammengehen, gehen wir mit Ferrari, gucken wir mal, Ferrari hat bei Getrag, wir könnten zusammen die Basis haben, da kommt man irgendwo billiger oder einfacher zu so einem Getriebe. Nur, wenn der Ferrari dreht, hat viel höher drehende Motoren wie wir, also ganz andere Technologie. Also in der Zwischenzeit hat sich ZF-Getriebe zu 8-Gang, 9-Gang, 12-Gang, die Schaltzeiten mit der Elektronik sind so kurz, wie dass man einfach nicht mehr spüren kann, dass er nicht mehr da ist. Also es gibt keinen Grund mehr eigentlich, das Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Also das ist so Bandbreite über so viele Jahre durch so ein Thema durchgegangen. Zurück jetzt zu Porsche. War auch insofern spannend. Ich habe ja zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viele Papers gemacht, Vorträge gemacht in Japan, in Amerika. Ich habe auch, hängt auch irgendwo da hinten, hängt es dann. Ich habe von der NHTSA einen Preis gekriegt für die Arbeiten auf dem Sicherheitssektor. Okay. Die haben alle zwei Jahre oder war jedes Jahr eine Sicherheitskonferenz? Das weiß ich jetzt gerade im Moment gar nicht mehr. Auf jeden Fall bei der ESV-Konferenz in Kyoto habe ich damals als erster von Porsche und als einer von drei Deutschen, der Professor Seifert und der Danner von der Allianz, ja. Also nicht der Sohn, der heutige Danner ist ja, der Sohn,
ja, aber genau.
Die haben dann so Preise bekommen, war also eine tolle Geschichte für mich, für meine Arbeiten für den Fußgängerschutz und Seitenaufprall. Mhm. Also mit solchen Themen habe ich mich dann beschäftigt gehabt. Das war dann Kyoto.
Haben Sie da auch mit dem Herbert Linge eigentlich zusammengearbeitet?
Auch, die Herbert Linge war, muss ich jetzt sagen, ich habe mich eigentlich immer sehr gut identifiziert mit denen aus der Werkstatt. Mhm. Und Herbert Linge war damals sehr involviert in das Feuerwehrgeschicht, in das Rettungsgeschicht.
Die UNS-Sicherheitsstaffel.
Ne? Genau, wir haben damals den ersten 924 als für die UNS-Staffel ausgerüstet, der dann die Rettungsfahrzeuge.
914?
Der 924. Also und dann haben wir ein Auto gemacht für einen Professor Seffrin in der Universitätsklinik Würzburg. Das war damals der Chefanästhesist und Notarzt in Deutschland gewesen. Der hat einen neuen 24 Notarztwagen gekriegt, der selber gefahren ist, also mit Blaulicht und mit alle Sachen da hinten drin. Ah, ganz spannend. Das war dann mit dem Herbert Linge. Und mit dem habe ich, also ich sage mal, mit Linge und auch seinen Nachfolgern habe ich auch später, der hat, ich denke, Linge braucht es bei Porsche damals schon auch das Backing von den Workshops, von denen, die da die Fachen eigentlich machen. Und ich habe den vom Herbert Linge eigentlich eine große Unterstützung gehabt für das, was man ausführen kann, was man machen kann. Das war eigentlich schon ganz tolle Geschichte. Also.
Wie ist das eigentlich beim 911? Also das ist ja immer so ein bisschen der Volksmund. Wenn ein Motor vorne ist, dann hat man viel Blech, das ist schon mal viel Sicherheit, was ja eigentlich auch Quatsch ist, wenn der Motor in den Innenraum geschoben wird. Aber ist das schwierig, dem 911er, oder war das schwierig, dem eine Crashstruktur zu geben oder diese Stabilität
hat
für den Crash, weil der Tank ja auch vorne sitzt?
Ja, ne? Ja, das war natürlich, ich muss etwas früher anfangen. Wenn man crasht, dann muss man ja die Masse verzögern. Wenn die Masse des Motors vorne ist, dann kommt die Masse relativ schnell am Block oder am anderen Auto zum Liegen und muss nicht mehr verzögert werden im eigenen Auto.
Ja, okay.
Und damit fällt es leichter, den Rest des Autos weich abzufahren. Wenn der Motor hinten ist, dann muss die ganze Masse mit verzögert werden. Das heißt, da muss viel mehr Energie aufgenommen werden. Kann man sich, also am einfachsten kann man sich das vorstellen, wenn du den Motorblock, der jetzt, was wiegt der, 250 Kilo oder sowas, irgendeine Größe, wenn der gegen den Betonblock fährt, kommst du nichts, das ist doch halt kaputt. Ne?
Ja.
Aber wenn du den abbremsen musst, soft abbremsen musst, weil der da hinten sitzt,
ja,
kostet das natürlich viel mehr. Aber das ist jetzt wieder genau das Thema. Jetzt kommt der Motor hinten, muss der hinten abgedremst werden, aber da kommt die Fahrgastzelle dazu, die nicht demontiert werden soll. Und unabhängig davon, auch wenn ich ihn hinten weich abfedere, muss das trotzdem die Energie da vorne abgefedert werden. Und der Tank, natürlich, der muss entsprechend geschützt werden. Und da muss man, es waren die Autos ja damals leicht. Der Elfer hat 1300 Kilo gewogen, 1350 Kilo, 1420. Das ist ja nichts. Heute wiegen die ja 1800,
naja,
1900.
Und
da ist ja viel mehr da drin. Deshalb sind die heute ja viel größer da vorne.
Ja.
Die jetzt, die Leute, die jetzt Rennen fahren, die dauernd Auto fahren, oder unsere Tester, der Rolf Hannes, der Name sagt
mir wahrscheinlich nichts.
Rolf Hannes war damals der Chef, der Versuchsfahrer. Der hat natürlich toll Auto fahren können, ist ja klar. Und da habe ich auch was gelernt. Also, wenn wir mal gucken, was lernt man denn so im Wichtigen? Der hat für uns Ingenieure am Wochenende in Weissach Fahrertrainings abgehalten oder gemacht.
Mhm.
War hingegangen, so Wetter wie heute, so strahlenblauer Himmel irgendwo. Und dann ist man auf dem Skidpad gefahren, dann haben wir im Kreis gefahren, dann haben wir Pylonen gefahren, Bremsen in der Gasse, also Bremsen, Hindernis, Lenken, weiterfahren dazu. Und da ist mir eine Sache ganz arg in Erinnerung, dass er vorgemacht hat, wie man mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit auf das Hindernis in der Gasse zufährt, die Spur wechselt und weiterfährt. Und wir haben dort natürlich auch gespielt. Und ich habe dann vielleicht 10 Meter, 20 Meter vor dem Hindernis den Fußball, den wir hatten, ihm vors Auto geworfen.
Mhm.
Wo er natürlich völlig überrascht wurde und dann das Auto dabei natürlich verrissen hat. Und was ich dabei gelernt habe, ist, sagt, wenn du nicht vorbereitet bist auf irgendetwas, was passieren kann, hast du fast keine Chance, dass du richtig reagierst. Du musst, wenn du, egal wo du jetzt fährst auf der Straße, du musst eigentlich damit rechnen, dass da entweder das Reh, das Katze, das Kind, das Auto da dir entgegenkommt oder wenn du darauf vorbereitet bist, dann kannst du auch entsprechend reagieren. Und das gilt natürlich auf der Rennstrecke im Grundsatz, immer in der Grundsatz auch, dass man vorbereitet sein muss. Und wenn man ein Auto hat, das sehr leicht zum Fahren ist, gut zu kontrollieren ist, das nichts Unvorhergesehenes macht, wie beispielsweise ein 914 mit seinem Mittelmotor, der wunderbar fährt und irgendwann macht den Klick und das Ding haut ab, dann ist das eine prima Geschichte. Also deshalb habe ich im Grundsatz mal heute noch gilt es, wenn du damit rechnest, dass das was passiert, kannst du wunderbar agieren und reagieren. Und wenn du überrascht wirst, hast du fast keine Chance, das Richtige zu machen.
Hm.
Das habe ich aus diesem Fahren dort gelernt. Natürlich haben wir andere Sachen auch gelernt, aber das war etwas, was wirklich ganz wichtig ist. Du musst mit rechnen, wenn du heute irgendwo fährst und springt ein Kind hinter mir Auto raus, weil du vorher gesehen hast, dass da eine Frau steht oder irgendjemand, dann musst du mit rechnen, dass das Kind hinter dem Auto vorspringt. Und wenn du das nicht tust, hast du keine Chance. Du hast vielleicht auch keine Chance, wenn du damit rechnest, aber die ist viel, viel besser.
Mhm.
So, also, das war dann so Porsche und meine Chefs und Förderer bei Porsche, der Hermann Bräs, Dr. Inch Hermann Bräs, Professor ist er ja, und der Dr. Lange, den haben Sie vielleicht auch schon gehört, der Lange war dann Motorenchef bei BMW. Der Hermann Bräs war Forschungschef bei Porsche, ist aber auch Forschungschef bei BMW gewesen. Und die sind weg zu BMW, weil das so einfach auch größere. Und irgendeinem schönen Zeitpunkt nach 10 Jahren habe ich dann gedacht, Porsche ist eine tolle Firma, aber es ist nicht alles, was Automobil zu bieten hat. Ich brauche etwas anderes. Und da wäre natürlich nahe gewesen Mercedes, aber Mercedes war viel zu nahe und viel zu groß und viel zu, irgendwie waren die so für mich abgehoben damals. Und dann habe ich von, das hat aber eingefädelt, der Hermann Bräs, mit dem ich mich, von dem ich unheimlich viel gelernt habe. Das also aus, der Hermann Bräs ist, war einer von den Leuten, der hat im Prinzip alles gewusst, was man im Automobil wissen konnte. Mhm. Der hat alles gewusst. Der war zwar jetzt nicht einer, der das dann nachher umgesetzt hat und das gemacht hat, aber der hat zu jedem Thema konnte der fachlich alles sagen und also da habe ich mit dem unheimlich viel gelernt. Also das ist, okay. Bin dem auch, hab den auch in meiner Dissertation, an meinem Buch habe ich das auch erwähnt, weil das war eine ganz tolle Geschichte, der natürlich auch ungeheuer wissenschaftlich war, der Wert darauf gelegt hat, auf Literaturnachweise, auf Literaturrecherchen, auf irgendwie einfach das ganze Weltbild hat dazugehört. Und mit ihm zu diskutieren war immer eigentlich wunderschön, vor allen Dingen für die Leute, die zugehört haben, weil wir haben in der Regel immer beide miteinander gesprochen. Mhm. Weil man sehr schnell in der Auffassungsgabe, dann du brauchst ja nicht immer alles erklären, so wie wenn du jetzt nicht weißt, was ich jetzt gemacht habe, aber dann mit dem Stichwort Grenigna, das ist das Thema. Und jetzt dadurch gibt sie ein Dialog, wo andere Leute sagen, seid ihr nicht ganz recht, ich muss doch irgendwann mal ausreden lassen. War doch gar nicht notwendig, ausreden zu lassen, weil du konntest viel schneller weitermachen mit dem nächsten Argument oder mit den nächsten Dingen. Auch das ist doch ein Hermann Bräs. Also eine super Geschichte. Und der hat es eingefädelt, dass ich mit dem Dr. Rademacher, der war damals Entwicklungschef von BMW, Mit denen durfte ich bei der VDA an irgendeinem Tisch bei VDA Presse-Meetings war ich bei denen am Tisch und dann habe ich von BMW ein Angebot gekriegt, ich könnte dort die Vorentwicklung unter dem Dr. Behles ist auch einer der Kernleute von Audi kommen, der mit dem Frontantriebsauto das war damals eigentlich der Mann, der diese Autos gemacht hat und vorangetrieben hat. Und der hat die gesamte Vorentwicklung gehabt und ich hätte da bei dem Behles. Und der Behles war ein Konstrukteur. Mhm. Also einer, der am Brett gestanden hat und konstruiert hat. Mhm. Und ich habe noch nie einen Bleistift in der Hand gehabt, um am Brett sowas zu konstruieren. Und der Behles hat eigentlich, sag mal, die Hände im Kopf zusammengeschlagen, als er mit mir da arbeiten muss. Aber wir haben uns dann wirklich zusammengerauft und sehr gut verstanden und ich habe gute Leute gehabt, die am Brett arbeiten. Ich konnte sehr gut lesen, was da gezeichnet worden ist und alles dazu. Aber ich konnte selber nichts machen. Und das war nicht für einen Konstrukteur, der eigentlich konstruiert. Das war schon eine Geschichte. Auf jeden Fall mit dem Behles habe ich mich sehr gut verstanden und dann kam ja bei BMW die Situation, dass Kuhnheim gesagt hat, er will BMW auf Augenhöhe mit Mercedes oder den Daimler dann überholen. Und dafür muss man natürlich entsprechende Aktivitäten machen. Und er hatte das Gefühl, dass seine oberen Führungskräfte, die Hauptabteilungsleiter, sehr stark aus der Vergangenheit leben und neue Dinge nicht gerne in Angriff nehmen oder blockieren oder nicht tun lassen. Er hat gesagt, was mache ich? Und damals, und dann hat er natürlich mit seinen Vorstandskollegen, die natürlich überzeugt, aber das war ganz klar cool, haben gesagt, wir müssen einen Spin-off machen, wir müssen irgendjemand raussetzen und dem freie Hand geben, dass der nicht unter der Fuchtel der anderen Hauptabteilungsleiter, die alles blockieren, lange hat damals auch dazugehört, zu denen, die da nicht zu wollen, komme ich noch mit der Story dazu, eine nette Story. Wir müssen da irgendwas machen. Und dann haben sie, warum auch immer, haben sie mich für dieses Thema ausgeguckt und gesagt, wir geben 10 Millionen D-Mark, war das zu dem damals, pro Jahr einer Gruppe von Leuten, die können tun und lassen, was sie wollen.
Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma Comco Leasing. Die machen eine ganz besondere Sache, die perfekt zu meinem heutigen Gast passt, Oldtimer und Youngtimer Leasing. Und ganz sicher haben sie damit schon zahlreiche Träume mit den Autos erfüllt, die Dr. Betz auf die Straße gestellt hat. Ob BMW Z1, Porsche 993 und natürlich so ziemlich jeder Aston Martin der Neuzeit. Apropos BMW, nicht nur BMW M feiert 50. Geburtstag, auch Comco ist bereits ein halbes Jahrhundert am Markt. Und wenn ihr auch zu denen gehört, die bei aktuellen Autos nicht fündig werden, vielleicht kommt ihr etwas Historisches als Firmenwagen in Frage. Einen alten M5 hat man damals ja auch gerne im Alltag gefahren. Mit Comco könnt ihr alles verbinden. Einen Klassiker als Geschäftswagen leasen und von allen Vorteilen profitieren. Das geht mit der 1%-Regel los, die ja zum Beispiel auf den ursprünglichen Neupreis berechnet wird und eben nicht auf den aktuellen Marktwert. Da könnt ihr schon mal richtig Geld sparen und damit hört es noch lange nicht auf. Informiert euch am besten gleich und vielleicht rückt der Traum Youngtimer als Alltagsauto doch in greifbare Nähe. Alle Infos findet ihr unter www.comco.de. Das wird übrigens zweimal mit C geschrieben, also C-O-M-C-O. Und dort findet ihr die Experten, die euch alles gerne erklären. Dort bekommt ihr übrigens nicht nur Autoleasing, sondern auch Boote, Flugzeuge, Energie oder Schienentechnik geleast. Comco, das ist Leasing mit Handschlagqualität und den Link, den findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und das war damals der Dr. Hagen, der war damals Entwicklungschef, ruft mich am Donnerstag an. Donnerstagnachmittag und sagt, hat man vorher schon ein bisschen spekuliert, aber ich habe gemeint, der Behles sollte das machen, weil die wollten eigentlich einen Hochrangigen da drin. Am Donnerstagabend ruft er mich an und sagt, Herr Betz, wir wollten im Vorstand, wir denken, Sie wären der Richtige, die BMW oder diese Spin-off zu machen. Denken Sie mal darüber nach. Okay, sagt, egal, mache ich. Gedacht, ich könnte jetzt am Wochenende darüber nachdenken, mal im Garten gehen und darüber nachdenken. Freitagmorgen um 9 ruft er an und sagt, wie haben Sie sich jetzt entschieden? Na gut, da kannst du, und dann kannst du in so einem Zusammenhang, kannst du nicht sagen, oh, habe ich noch nicht überlegt, mache ich nicht, sondern da war dann das Zögern, die 3-5 Sekunden, okay, ich mach's. Mhm. Ja? Und dann bin ich ja dann BMW Technik geworden. Einzelkämpfer, ich war BMW Technik. Jetzt kannst du machen, was du willst, kannst hingehen, wo du willst, kannst Leute einstellen, was du willst, du kannst, so. Aber du musst einmal im Jahr kommen und sagen, was hast du jetzt gemacht, nicht? Und dann ist natürlich die Frage, du gehst damit jetzt nach Monaco und gehst dann nach Frankreich, nach Amerika, nach sowieso. Und das erste, was ich schlauerweise gemacht habe, gesagt, okay, die geben mir 10 Millionen, ich will mich ums Geld überhaupt nicht kümmern, ich brauche einen Finanzmann. Mhm. Und das erste, was ich angestellt habe, war ein Finanzmann.
Okay.
Ja. Also, und den habe ich natürlich aus BMW herausgeholt. Mit Doppelfeld hatte ich mich, der war Finanzchef, habe ich mich auch ganz gut verstanden. Doppelfeld, ich brauche jemanden, der das Geld kontrolliert. Das hat ihm natürlich auch gut gefallen. Und damit hatte ich immer den Rücken frei von dem, was man ausgibt, was man irgendwo macht. So hat sich das entwickelt. Ne?
Haben Sie schon ein Projekt im Kopf und im Hinterkopf, nee, wo Sie sich darum kümmern wollen?
Keine Ahnung, was man da jetzt macht daraus. Auch nicht, wir hatten auch nicht gewusst, wo man jetzt hingeht, dass wir dann nachher in die Hanauer Straße gleich neben dem Olympiagelände da hingegangen sind. Das war, also zu dem Zeitpunkt war das auch nicht so. Was macht man jetzt? Auto, man hat keine Aufgabe, jetzt ein Auto zu entwickeln, keine Getriebe zu entwickeln oder irgendwas, aber du hast mal freie Hand, mach mal.
Und das ist eine Aufgabe, ne?
Und das ist eine, im Prinzip ist das, du kannst dann über den Kopf steigen, oder aber du kannst sagen, ja, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, jetzt gucken wir mal weiter. Also Finanzmann habe ich dann gehabt und dann habe ich natürlich aus meiner Abteilung 1-2 Leute gehabt und gesagt, ja, die könnte ich jetzt mitnehmen, die wären vielleicht für solche Sachen da möglich. Und das mit dem Dr. Bohnen war das, der den Finanzchef gewesen ist oder Finanzen gemacht hat. Da haben wir uns dann überlegt, gehen wir nach Zürich, gehen wir nach irgendwo hin, wo man einfach eine kreative Atmosphäre hat. Damals hat man Designstudios in Kalifornien gemacht und war das so verrückte Dinge. Ich sagte, nee, eigentlich nicht. Wir wollen Mitarbeiter, die daherkommen und die nicht dort ihre Pension beziehen, sondern die nach einem Projekt oder nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren wieder rausgehen in andere Organisationen, aber dort mal erstens was lernen, zweitens was bewegen mit dem Neuen. Wir wollen nicht dort verkasten. Mhm. Also müssen wir irgendwo sein, wo die zurückgehen können. Und das kannst du nicht, wenn du die Leute dann irgendwo nach Italien, nach Turin bringst. Wie sollen die nachher mit ihren Familien wieder zurückgehen? Also möglicherweise. Und dann kam die Hanauer Straße war von von Xerox, oder auf jeden Fall war das einer der Drucker gemacht hat. Die wollten dort ihr Hauptquartier haben und haben ein großes Lagergebäude gehabt, so 3 Stockwerke hoch, leer, einfach ein großes Gebäude. Und dazu natürlich wunderschön, Büros dazu und eine Werkstatt. Okay, das mieten wir uns, mit Geld haben wir dazu gehabt, haben wir das gemietet. Und wenn wir das gehabt haben, gesagt, was machen wir jetzt mit dem großen Gebäude? Eigentlich kannst du nichts damit machen. Dann kam das Gute, der Hermann Brees, der eigentlich ein ganz, 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 ganz umgänglicher Mensch war, der konnte in seiner Forschung mit dem Lutz Jansen, mit dem hast du vielleicht auch schon mal
gesprochen. Lutz Jansen
war einer der renommiertesten Fahrzeugaerodynamiker Deutschlands. Ganz klar. Und der kam damals von VW zu BMW und der hat sich mit dem Brees überhaupt nicht vertragen. Sodass die dem Lutz Jansen eigentlich gesagt haben, okay, wir schmeißen dich hinaus. So. Und dann kam der Brees zu mir und gesagt, hey, Betz, könntest du den Jansen, könntest du den Jansen nicht bei dir in der BMW-Technik brauchen? Also praktisch so ja. die man nicht brauchen kann in der AG, die schiebt man ab. So war das etwa da. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann alle Leute, die also auch schwierig sind, wenn man die richtig einsetzt, ist das eine tolle Geschichte, mit denen kann ich was anfangen. Ah, ich nehme das. Nochmal so einen gehabt aus dem Motorenbereich. Das kommt dann später noch. Den wollte der lange nicht haben. Hat gesagt, kannst du den nehmen? Okay, nehme ich den. Und der Jansen kam dazu und ich bin zusammen mit Jansen heute noch befreundet. Der Jansen kam natürlich und hat das Gebäude dazu gesagt, mach mal einen Windkanal. Okay, mach mal einen Windkanal. Ja, was? Windkanal hat jeder. Nee, aber ein Akustikwindkanal, also ein, wo man Windgeräusche im Fahrzeug messen kann, weil der Windkanal als solcher so leise ist, dass man das messen kann. Weil sonst normalerweise sind Dinge ja wie so Turbinen, wie Föhns, ja, die sind ja so laut, kannst du dann nicht mehr das machen. Ja gut, machen wir einen Akustikwindkanal. Wir haben also dann in der BMW-Technik den weltweit ersten Akustikwindkanal gebaut, in dem man eben jetzt Windgeräusche von Spiegeln, von Scheibenwischen, von allen Dingen untersuchen konnte, bevor man die Autos gefahren hat. Okay. Das war der Lutz B. Jansen. Ja, und war eine tolle Geschichte. Also das ganze Ding umgedreht zu etwas ganz, ganz Positivem. Mhm. Und das war dann, da waren wir dann da drin und dann kam natürlich dazu und sagt, ja gut, eigentlich, wenn man jetzt sich mit Auto beschäftigt und mit irgendwas beschäftigt, brauchen wir Design. Und das hat wahrscheinlich der Harm Lagaier auch erzählt, und den Harm Lagaier kannte ich ja von Porsche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, der Harm, der könnte ein, und der war bei Ford dann zu der Zeit. Und Ford war eine super, super. Ford hat von den Designern immer ganz, ganz tolle Ausbildungs, ganz tolle, ich habe also von Amerika, von überall her. Und irgendwann rufe ich den Harm Lagaier an und sage, ich habe nichts, aber wir wollen was bauen, das muss man sich mal überlegen. Was da auch für ein Vertrauen dazukommt. Und dann kam der Harm nach München und hat gesagt, guck mal, es gibt keine Platten, es gibt einfach nichts außer einen leeren Raum, den wir da drin haben, habe auch keine Leute irgendwo dazu, aber du könntest da was bauen, wir können dann irgendwas sehen. Aber Harm lag ein, gesagt, okay, ich mache das. Und das Erste, wo er dann angefangen hat, hat er sich dann im Supermarkt da drüben Bleistift und Farben und Papier, es war einfach nichts da. Und das zu erleben oder das erleben zu können, was aufzubauen, was zu machen. Ja, und dann kam natürlich der Chefmodelleur, der Tschö aus Köln, und dann kam die Sabine Zemelka, die von Audi kam, die auch gesagt hat, ich will eigentlich irgendwo hin, wo nicht die verkrusteten Strukturen drin sind, sondern wo man was bewegen kann, wo was passiert. Und wenn da die solche Leute hast, die was passieren lassen wollen, ja gut, dann muss man ein Auto machen. Dann kannst du nicht nur eine Felge machen, sondern da kommt man rein. Ja, was machen wir für Auto? Was gibt's denn jetzt? Wo sind denn die Trends? Wo geht es hin? Gibt's übrigens ein Video. Von der BMW-Technik hat ja niemand erwartet oder gewünscht, dass wir ein Auto machen, sondern wir sollten jetzt vielleicht Getriebe machen oder vielleicht was weiß ich, aber kein Auto. Und wir wollten, haben gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Auto. Das ist offene, die Cabrios waren zum damaligen Zeitpunkt wegen der Überholsicherheit und solchen Dingen ziemlich in Verruf, sind ziemlich runtergegangen. Man konnte mit denen, die eigentlich fast kein Markt mehr sein, und wir haben gesagt, nee, da gibt's einen Markt, das ist eine wunderbare Geschichte, da muss man hingehen. Und dann haben wir natürlich gesagt, wie verkauft man das Ganze jetzt dem, im Vorstand drüber? Wenn wir da jetzt anfangen zu präsentieren, dann ist jeder von den Vorständen nach spätestens 20 Sekunden unterbricht er und sagt, ah, da ist doch sowieso und da ist sowieso, was machen wir da? Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir nur unterbieten, indem wir einen Film machen. Weil 5 Minuten kriege ich, und er gesagt, wir müssen das gesamte Projekt in 5 Minuten vorstellen in einem Film. Und jeder, der da drin war, vom Design über das Fahrwerk, über den Motor, über die Aerodynamik, alle, hat da drin, jetzt sagen wir mal, 45 Sekunden gehabt. Und in 45 Sekunden musste der das vorstellen und ich habe auch meine 45. Und so haben wir einen 5-Minuten-Film gemacht, den ich dann bei der Vorstandssitzung habe ablaufen lassen. Und damit konnte ja keiner unterbrechen und man hat sich dann verlaufen irgendwohin, sondern war das da. Ja. Und das war natürlich auch eine geniale, also eigentlich war das war genial, weil damit eigentlich die Fragen beantwortet waren und der Kuhnheim zum Schluss gesagt hat zu seinem Vertriebschef, ich wollte das Auto für 50.000 €, für 50.000 D-Mark in den Markt bringen. Das wäre Dreierbasis, der damals 25 oder 28 oder irgendwas kostet, wäre tolle Geschichte gewesen. Hat er dem gesagt, für wie viel kannst du das verkaufen? Dann hat er gesagt, 80.000. Der Vertriebschef. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass er gesagt, wenn das 80.000 ist, wird sowieso nichts. Dann hat der Kuhnheim gesagt, okay, das ist prima. Ich will nicht, wie sie später dann die Z-Serie aufgelegt haben. Er wollte zu dem Zeitpunkt nicht eine weitere Baureihe machen. Aber wir machen einmal 5.000 Autos. Sie verkaufen die für 80.000. Bumm, war die Vorstandssitzung. Entschieden und eigentlich hat es keiner erwartet. Auch Reitzle hat es nicht erwartet. Reitzle war damals ja Entwicklungsvorstand und die ganze Entwicklung hat ja gewusst, wird abgeschossen, passiert nichts oder geht nicht. Und meine Leute, die dann war genauso, kommt da drüber, Ergebnis von der Sitzung, alle Leute da. Sagt so, jetzt habe ich, Leute, ich habe euch jetzt eine schlechte Nachricht, wir müssen den Z1 machen. Und da haben die nicht jetzt gejubelt. Das war wirklich so, die haben nicht gejubelt und gesagt, ja, sagt, oh Scheiß. Jetzt müssen wir das Ding mit den Türen machen, mit der Plastikhaut, mit dem Gang. Oh, das kam erst dann nachher. Nachher kam das hoch und sagt, jetzt so, ist ja klar, wenn du, das ist zwischen dem, dass du auch aus einer Forschung, dass du sagst, das könnte so sein und du musst es dann machen.
Und 5.000 Stück, ne?
Und dann muss man aber sagen, dann hat natürlich die BMW AG schwer dazu geholfen. Pischetsrieder hat da sehr gut sehr dazu geholfen. Reitzle war dann auch hinter dem kam dann auch dahinter. Lange mein Freund von der Motorenentwicklung. Die waren lange noch dagegen, aber ich muss dem lange jetzt zugestehen, wo er dann in Pension gegangen ist, hat er sich eingekauft. natürlich braucht das Auto keiner. Aber ja. das war etwas, was für BMW damals auch nach außen hin sichtbar war. Hör mal, bei uns passiert was. Wir sind nicht in dem verkrusteten Thema drin. Wir können Dinge tun, die keiner erwartet. Mhm. Und dieser Effekt für die gesamte Firma, der war natürlich viel wichtiger als jetzt dieser Z1. Und gekostet hat er, insgesamt hat er 150 Millionen D-Mark gekostet, 170 Millionen, nichts für das, was damals schon Autos entwicklungsmäßig gekostet haben.
Und wie viel da drin steckt mit der Tür? Allein der Mechanismus kostet heute 150 Millionen.
Also, das ist okay. So eine... Und ich habe im Grundsatz, hat das für mich natürlich auch eine wichtige Sache, ich habe dann auch Autofahren mehr gelernt mit dem Auto, weil wir, der Rauno Altonen war ja mit BMW verbandelt. Hast du den vielleicht auch schon mal da
drauf? Habe ich auch schon gehabt, ja.
Und von dem Rauno Altonen habe ich eigentlich fahren gelernt. Der Rauno Altonen ist mit mir Auto gefahren und hat mich im Prinzip, ja, mir zeigt, wie man Auto fährt.
Ja.
Und das war natürlich schon genial. Und wir hatten den Rauno natürlich auch, um das Auto abzustimmen, damit zu fahren. Und das war ja der Z1 für die damaligen. Und die Motorisierung des Z1 ist natürlich, der ist untermotorisiert. Weil das Auto ist von den geometrischen Daten zu der Spurweite ist sehr breit. Der ist beinahe quadratisch vom Spur- und Radstand. und hat so eine, ist eine super Achslastverteilung. Mit dem Auto kannst du eigentlich konntest du damals durch Kurven durchfahren, konnte sich keiner vorstellen. Aber du musstest, wenn du mit dem Auto schnell fahren wolltest, schnell in die Kurven reinfahren, weil, und das war einer meiner größten Fehleinschätzungen. Damals ging es auch schon um Geräusche, Umweltgeräusche von Autos. Der Z1 konnte die Schweizer Geräuschvorbeifahrkriterien damals schon erfüllen, war wirklich sehr leise und all dieses ganze das Zeug. Aber dem Auto hat gefehlt, dass der einen 300 PS Motor gehabt hätte, dass er einfach als auch wirklich eine echte Fahrmaschine gewesen wäre. Du, weil die normalen Leute, die können nicht schnell irgendwo reinfahren, die können langsam reinfahren und dann können sie Gas geben, wenn es grad wird. Mhm. Und mit dem Auto, vor allen Dingen, wenn es an den Berg hochgeht, ja, das ist das Auto wirklich zum Genießen, und ich hätte die Möglichkeit natürlich gehabt zu sagen, dann machen wir eine Variante da drauf, mit dem 3-Liter-Motor, die nachher später Bowen 7 hat die ja gemacht, es gab ja 50 oder sowas, ja. von dem Auto, ich hätte das machen sollen, dann hätte man dem Z1 nochmal eine andere Dimension gegeben. Aber das war wirklich eine Fehleinschätzung von mir, von dem, wie sich die automobile Welt eigentlich entwickelt. Und im Grundsatz ist es ja heute noch so. Wenn du heute jetzt guckst mit den Elektroautos, wie werden sie denn verkauft? 3 Sekunden von 0 auf 100. Der beschleunigt so und so. Und einfach diese Dynamik, die verkauft heute noch Autos. Und ich habe damals gedacht, das ist vorbei mit der Dynamik. Jetzt tun wir Blumen pflücken, indem wir schön genießen und dadurch eine Landschaft fahren und alles. Also
Ende der 80er, 170 PS hatte der, ne? Ja. Also der 2,5 Liter 6-Zylinder.
Ja, also der hätte gut 250 hätte der locker vertragen.
Ja, gut, aber der war ja auch nicht so im Regal, der Motor, oder? 250 PS.
Ah, das hätten wir schon gehabt.
Hätten sie hinbekommen, aber sie haben nochmal extra den Motor machen
müssen. Der war so nett. Gut, es gab einen 3-Liter Motor.
Ja, und es gab natürlich die M3-Version, die Vierzylinder, ne?
Ja.
Mit 230 PS.
Ja, also man hätte schon was machen können, wenn ich das gewollt hätte. Aber ich habe einfach gesagt, das ist ein Auto, das ist geräuschmäßig. Wir sind kein Kracher, das Auto, wir sind sowieso so. Also eine ganz andere Geschichte. Und das Auto hätte das vertragen, dass es da 50 oder 100 oder 500 mit M draufgegeben hat, Z1M oder sonst irgendwas, aber richtig, richtig mit Power. Naja, also kann man ja heute einsehen. Ich habe dann das eigentlich nochmal richtig so körpernah erlebt. Ich habe dann so ein Auto gekriegt, also gekauft, aber da war ich schon bei Porsche, weil der Koch, der war damals Produktionschef, gesagt hat, der Betz kriegt, Geschichte zurück. Lange bevor der Vorstandssitzung, wo das entschieden worden ist, habe ich dem Kuhnheim einen Brief geschrieben und habe gesagt, lieber Herr von Kuhnheim, wir haben ja da dieses Projekt, ich möchte hiermit das erste Auto von dem Z1 bestellen. So, ja. Also ich habe meine Bestellung abgeliefert. Ja. Und da war noch gar nicht entschieden, dass der gemacht hat, aber ich habe mal das Ding abgeliefert, so war schon was. Ne? Und dann haben die eben, nachdem ich dann weg bin und wieder zu Porsche bin, haben die gesagt, klar, du kriegst dein Auto, aber du kriegst nicht das erste Auto, sondern Wir gucken zuerst, bis wir alle Fertigungsprobleme und Qualitätsprobleme im Griff haben, dann kriegst du das Auto. Das heißt, das Auto ist, sag mal, 2500 oder irgend sowas ist das gewesen. Und dann zum späteren Zeitpunkt habe ich dann gesagt, naja, also jetzt könnten wir, das Auto hat auch nur 100 Kilometer oder sowas. Also jetzt habe ich ihn zugelassen, jetzt fahre ich mit dem. Habe ich gesagt, jetzt könnten wir eigentlich doch eine Leistungssteigerung, also oder 2,8 Liter Motor machen. Hab den Bowen 7 angeschrieben und gesagt, könntest du mir nur mal so ein Auto machen? Schicke ihm meine Sachen dahin. Dann kommt er zurück und sagt, pass auf, das Auto war noch nie zugelassen. Das Auto hat keine Zulassung mehr. Wenn ich da jetzt an dem Auto was drehe und ein Motorrad mache, dann musst du ein Generalgutachten machen, dass da weißt du nicht, ob du das von Sicherheit an allem irgendwo wieder hinkriegst. Ja. Da ist mir schon fast eine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich überhaupt nichts. Dann gehe ich mit dem Auto jetzt irgendwo hin zu irgendeinem TÜV, der mir dieses Auto zulässt, weil das Auto, an dem Auto ist ja nichts falsch von dem
vorher. Klar, aber einfach nicht mehr die Zeit,
einfach ne? Da runter gewesen. Dann habe ich hingekriegt, also war zugelassen.
Tatsächlich, ja, das stimmt, wenn man die noch nie zugelassen hat.
Ja, ja. Dann irgendwann verfällt das.
Fällt aus, ja. Deswegen geht es oft zur Tageszulassung.
Die Homologation verfällt und dann stehst du da und da kannst du das ja immer noch machen lassen, aber dann musst du wieder Ausnahmegenehmigung, Sicherheit, klar, und bla 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 und so Zeug da kriegen. Also auf jeden Fall war ich dem Bruno ziemlich schwer dankbar, dass er mir das gesagt hat und dass ich das gerade noch so
hinbekommen. Wie ist es mit dem 9 und 3? War der schon mal zugelassen?
Die waren zugelassen.
Die waren alle, okay.
Ja, die waren alles. Also ja. Zugelassen waren die Autos alle mal.
Ja, okay.
Ja, ja, da habe ich ja gewusst, jetzt muss man. Jetzt. Das ist auch so, der Rapid war mal ein Dienstfahrzeug von mir. Aha. Das Cabrio war mal ein Dienstfahrzeug von mir, das ich dann übernommen habe. Und der DBS, der hat ganz wenig Kilometer, habe ich auch mal zugelassen. Haben wir einfach gemacht und gesagt, lass das Auto zu und wieder weg, dass es da drin ist und hat eine EU-Zulassung. Ja. Also klar, weil das lasse ich mir kein zweites Mal, dass du ein neues Auto da reinstellst und nachher kannst du da nichts. Da kriegt man natürlich alles irgendwo hin, aber der Aufwand
ist vielleicht auch nicht der größte Wertverlust, wenn der erste Besitzer im Kfz-Brief Dr. Ulrich Betz war, der
das entwickelt hat. Ja, aber das ist bei mir ist dann so, dann habe ich das Auto zum Beispiel ist in München beim Aston Martin Händler zugelassen, in München. Mhm. Glaubt mir jetzt jeder, dass das in München eine Woche zugelassen war und wieder abgemeldet war, dass das trotzdem meines ist. Weil der Händler, also ich denke.
Ach, der hat es auf sich zugelassen?
Der Teil, klar. Ach so, okay. Der musste das auf sich zugelassen, weil ich hier wieder keinen Wohnsitz.
Okay, alles klar. Ja.
Engländer, kein Wohnsitz hier, kannst du auch nicht hier zugelassen. Ja, okay. Also macht er für Aston Martin München. Also da habe ich jetzt kein Problem damit.
Ja.
Ja, also jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge, aber wir wollen ja vielleicht irgendwelche spezielle Themen ansprechen.
Das freut mich, dass Sie da so ausführlich vor allem erzählen. Sie sind dann nach BMW wieder zurück zu Porsche gegangen. 1988. Wie kam das? Oder was war
wie bei kam BMW? Das?
Da also Sie haben den Z1 auf die Straße gebracht?
Das war ja so, dass der Bot war ja damals, was war schon 20, 30 Jahre lang war der war bei, einfach, der musste altershalber ausscheiden. Mhm. War klar. Und dann haben die natürlich bei Porsche sich da lange Gedanken drüber gemacht, wer kann den Bot nachfolgen? Und eigentlich willst du ja jemanden haben, der Porsche kennt, der mit Porsche irgendwie großgewachsen ist, aber der auch noch sonst irgendwas gesehen hat, der könnte ja auch von woanders kommen. Das war ja, damals war das noch nicht ganz so, dass man jetzt irgendwie den ganz wichtigen von Ford oder sonst irgendwo geholt hat. Und dann haben die sich halt mit der, ich war ja bei Porsche eigentlich ja, ich war eigentlich ganz gut vernetzt zum damaligen Zeitpunkt. Dann gesagt, jetzt war der bei BMW, sondern was gelernt, der hat den Z1 gemacht. Der Z1 hat schon Furore gemacht. Und gesagt, wir brauchen ein neues Auto für den 11er Nachfolger mit neuen Ideen, neuen Dingen. Der Betz könnte es machen. Der hat der Porsche in sich, der hat da Praktikum gemacht, der hat Diplomarbeit gemacht, der hat dann da drin gearbeitet. Der könnte eigentlich der Richtige sein. Und dann ging das schon auch toll gelaufen. Dann ruft mich eines schönen Tags, der Reitzle war ja dann mein Chef da drin, ruft mich der Reitzle und sagt, Herr Betz, Sie kriegen jetzt in den nächsten 8 Tagen oder sowas, kriegen Sie eine Einladung, Angebot, den Porsche Entwicklungschef zu machen. Der Reitzle hat das gewusst, bevor ich das gewusst habe.
Ach, der wusste
das. Okay. Ich meine, Herr Reitzle, wenn das so ist, ich hatte ja durchaus auch eine Karriere in BMW.
Ja, klar.
Aber wenn mit dem, was wo ich herkomme, wenn ich gefragt wird, ob ich ein Entwicklungschef bei Porsche werden kann, da kann ich nicht Nein sagen dazu. Dann, auch wenn das schwierig ist mit der Familie, mit Piech, mit allen Sachen, da muss ich machen. Da hat der Heizel natürlich auch dazu gesagt, klar. So, und dann war das auch so, also ich meine, da muss man einfach sagen, BMW hatte und die Leute, die damals da waren, die haben schon Stil gehabt. Da war ich, wenn ich dann eigentlich das Angebot gekriegt und haben das auch unterschrieben. Und dann hätte ich normalerweise dann eigentlich ausscheiden müssen aus der BMW-Technik. Mhm. Und der Reitzle hat gesagt, Herr Metz, Sie machen das bis fertig, in 3 Monaten. Sie kommen zu den Entwicklungsbesprechungen, zu Punkten, die Sie tangieren mit dem, was da drüben sind und sonst bleiben Sie weg. Sie entscheiden das. Das ist ja schon eine Geschichte.
Klar, gefährlich,
das ist ja schon, ne? Das ist ja schon eine Geschichte. Und Kuhnheim, der, wenn einer weggegangen ist oder einer gekündigt hat bei BMW, war der am nächsten Tag weg und der hat den Kuhnheim nie mehr gesehen. Ich war am letzten Tag bei Kuhnheim noch, weil er mich eingeladen hat, zum Firma Wiedersehen sagen. Und natürlich hat er gesagt, Herr Betz, das wird ein schwieriges Unterfangen bei Porsche. Sie haben dort die Familie, Sie haben das Piech. Mhm. Da werden Sie zwischen die Mühlsteinen kommen. Das wird nicht einfach. Aber ich verstehe, dass Sie das machen müssen. War Kuhnheim. Also, sagen wir das. Und dann war das Verhältnis zu dem BMW war dann im Prinzip so, dass Kuhnheim mich später in Korea bei DU besucht hat, okay, und bei Aston Martin gewesen ist. Was ich bei Aston Martin, also DU Korea, habe ich ja verstanden, weil das war ja, da war ja Korea so am Wachsen und alles so sehen. Aston Martin war ja gegenüber BMW gar nichts. Aber es war nicht nur der Kuhnheim da bei Aston Martin, sondern auch der Gesamtbetriebsrat. Da hinten steht ein Vierzylinder, gefräst aus Aluminium.
Ja, ja.
Das habe ich gekriegt vom Gesamtbetriebsrat BMW, der mich bei Aston Martin besucht hat, um das Aston Martin anzugucken und die Sachen anzugucken, wie die gehen so. Oh, okay. Und das war für mich, mehr als Geld oder sonst irgendwas, das war für mich eine Anerkennung, dass du dort im Interesse der Firma gearbeitet hast, ja, dass du dann Schritte gemacht hast, die gehen, aber das akzeptiert ist und das respektiert ist. Also das ist so ein bisschen der Bogen mit Kuhnheim und BMW und Reitzle natürlich auch, der mich ja später dann, wo er noch bei Ford PAG gewesen ist, darüber hat er ja berichtet, auch eines schönen Tags anruft und sagt, ich will Sie Aston Martin machen, Sie könnten das. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich einen Vertrag mit Magna Steyr Daimler Buch zu machen. Also ich war dort schon vorgestellt, ich war den Mitarbeitern schon vorgestellt. Das war der Sigi Wolf. Wir kannten uns auch schon lange. Der hat gesagt, du bist der Richtige, dann Steyr Daimler Buch zu machen. Mein gut bezahlter Job, also richtig toll. Wir haben schon Schule rausgesucht und alles gemacht, als der Wolfgang Reitz der Buch und sagt, Aston Martin. Und ich habe dann gesagt zum Wolfgang, ich mache das, weil Markenidentität hätte ich natürlich in Steyr Daimler Buch keine gehabt. Marke, ich hatte noch nie einen Aston Martin gefahren. Ich habe noch nie das angeguckt. Ich habe zwar die Bond-Filme gesehen, aber die Autos haben mich nie interessiert, weil das nie...
Es war egal, ne? Die Marke war so klein.
Die Autos waren nichts für mich, ja, auch engineeringmäßig. Also so. Aber Wolfgang, das reizt mich. Aber du musst mit dem Sigi Wolf reden, dass der mich gehen lässt. Ich rede nicht mit ihm. Du redest.
Also eine heikle Phase, wenn man schon vorgestellt wurde.
Du redest mit ihm. Die kannten sich ja auch.
Ja, okay.
Du kasperst das mit ihm aus. Ja. Und da gehört natürlich dazu, dass die ganze Magna weltweit hat 30% zum damaligen Zeitpunkt ihres Umsatzes mit Ford Motor Company
gemacht. Ja, gut, dann hat man schon mal ein
Argument. Und dann hat der Sigi Wolf natürlich gesagt, okay, wir wollen ja Freunde sein. Wir bleiben das. Ist ja so. Kann man ja machen, sowas. Man muss ja nicht immer streiten und dann sonst was machen. Ja. So, und dann bin ich halt zu Aston Martin gekommen. Und da haben wir damals 600 Autos gemacht. In den Barn. Mein Office war immer alten, immer im Bauernhaus. In der Küche. Die war umgebaute Küche, da war mein Büro. Ja, war schon ganz schön. Und dann habe ich da im Hotel gewohnt.
Ich sehe, dass gerade ein Film vor Ihren Augen abläuft, über den wir gleich noch reden müssen.
Ja, ja.
Aber wir dürfen natürlich die zwei anderen Kapitel DEO und Porsche nicht
auslassen. Ja, klar, ich will nicht zu Aston Martin gehen.
Aber ich sage ja. Aber toll, und Sie haben das ja auch bei DEO erlebt mit Weiland eigentlich. Ne? Also da wären Sie ja auch schon mal fast woanders gelandet in der Automobilwelt.
Dort war das so, dass ich dann, als ich bei Porsche hatte ich ja mit dem, wie heißt mein Vornamen geheißen? Der Bohn?
Arno.
Als Arno Vorstandsvorsitzender geworden ist, ohne geringste Kenntnisse zur Automobilindustrie oder zum Sportwagen, wirklich ohne das. Wir haben in der Zeit, wo ich dort war, jede Woche einen Tag gehabt in Weissach, wo wir einen Tag lang Seminar gemacht haben für Bohn, um den auf all die Themen, die es in der Automobilindustrie gibt, zu lernen. So war das da. Und der Boden war natürlich jetzt, wie soll ich das jetzt heute sagen? Er war ja kurz nachdem ich weg war, auch weg. Eigentlich fast zum gleichen Zeitpunkt. Boden hat das Ding einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Und das ganz große Problem, das es eigentlich gegeben hat, bei Porsche, als ich wieder zu Porsche kam, mit all meinen Kenntnissen von BMW, von den Kosten, die zum Teil die Kosten, so der gesamte Einkaufsbereich, über meinen Z1 habe ich das im Prinzip von der Kleinserie her gekannt. Und ich bin natürlich da hingekommen und habe gesagt, der Einkauf, Professor Noppen, Rheinländer, lang gut vernetzt. Wir müssen 30% die Kosten reduzieren im Einkauf. Dann machen wir sie Freunde. Ja. Das ist ja klar, die da drin sitzen, weil das heißt ja, du hast ja seither das nichts gemacht. Ich konnte es ja nachweisen. Ich konnte hinlegen. Also das Teil so, das sowieso. Und der hat natürlich massiv an mir oder an meinem Reputation gearbeitet, indem er gesagt hat, der will Dinge, die nicht möglich sind. Mhm. Der hat, das ist ein Fantast und so weiter. Und da ging es dann auch um Entwicklungskosten. Ich wollte ja dann den neuen 89, das war ja der Viertürer, der drin war, der, den ich auch mit dem Support vom Professor Porsche dieses Konzept nach dem Elfer, also Elfer bleibt und dann alternativ noch dazu der Viertürer, mit 500 Millionen, 550 Millionen wollte ich das machen. Die haben mich also so eigentlich runter gemacht, indem dass meine Vorstellungen irreal sind. Und dazu kam natürlich dann ungünstigerweise, dass der Rennsport zu dem Zeitpunkt an allen Ecken nicht funktioniert hat. Okay. Das IndyCars war ja nicht mein Thema, aber IndyCar, wie es aufgebaut war, war nicht erfolgreich. Ich musste das stoppen. Stopp das hier. Bist in der Zeitung negativ mit dem. Dann das ganze Thema Le Mans Prototypen mit Reglementwechsel, wo wir nicht mehr folgen konnten, musste ich sagen, hör mal auf mit dem in Le Mans. Ganz große Katastrophe eigentlich dazu hin. Und dann kam dazu das Formel 1 Aktivität. Ich hatte ja den Footwork Porsche an Ohashi, ein Japaner, der das finanziert hat, 20 Millionen Mark für die Entwicklung eines Formel 1 Motors kassiert und das Ergebnis war natürlich ein totaler Flop da drin. Ich in der Verantwortung, aber was kann ich dazu machen? Da war der Metzger, der Hans Metzger, der Motorenpapst. Wie kann ich der Betz, der zwar der Chef da ist, aber wie kann der dem sagen, wie ein Motor auszusehen hat für die Formel 1? Mhm. Und weiß wohl, Hans Metzger hat da jede Woche auch mit dem Piech telefoniert, wie das was geht. Und dann hat der für den Formel 1 einen 12-Zylinder-Motor mit Mittelabtrieb gemacht. Und der war natürlich so groß und so schwer, dass der für ein Formel 1 Auto völlig untauglich war. Und deshalb, was hätte ich jetzt dazu tun sollen? Ich habe das zwar relativ früh schon gemerkt, dass das nicht geht, dass das zu schwer, dass das alles nicht funktioniert und habe dann schon mal so hinten die Weichen umgestellt mit anderen Leuten, die da drin sind, habe auch mit dem der Schweizer, der Rennmotoren macht.
Ach so, der Mario Ilien.
Ilien, kannte ich auch sehr gut. Ja. Mario Ilien hätte mir einen Motor gemacht. Mit dem Geld, das hat alles gestimmt. Und dann hat Piech zu dem Zeitpunkt im Vorstand gesagt, wir Porsche lassen nicht einen Motor von einem Ausstehen von Mario Ilien machen oder von jemand anders machen. Machen wir nicht. Hm. So, damit war das Thema erledigt. Also das waren, sagen wir, die Motorsportsachen waren nicht günstig für mich. Die Sterne dort standen ungünstig und dann dazu kam natürlich das ganze Ding. Und deshalb haben sie mir im Prinzip nahegelegt, jetzt lass uns den Vertrag aufheben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr vorher oder sowas eine Vertragsverlängerung auf 3 oder 5 Jahre gehabt. Also das hat sich so eigentlich gemacht. Und das Gute für Porsche war natürlich, dass der Wiedeking kam und der Wiedeking hat innerhalb von einem Jahr diese 30% Kosteneinsparung realisiert. Ja. Der hat genau das gemacht, dann ist der Noppen weg, der Bohnen weg, die sind alle weg gewesen, die vorher das so blockiert haben. Mhm. So. Und hat der Noppen, und davon hat der Wiedeking, sagen wir, 10 Jahre lang locker gelebt von diesen Kosteneinsparungen. Der konnte tun und lassen, was er wollte, weil er im Prinzip dahin gekommen ist. Also kann mich freuen, weil das natürlich für die Marke da was war. Und für mich war es im Grundsatz damals schon eine Enttäuschung, weil ich natürlich Porsche gelebt habe. Mit dem, was irgendwo drin mich als Porscheaner gesehen habe, der verbunden war mit dem Workshop und alles solche. Aber hat mir dann auch persönlich das Thema DU gebracht, hat mir das Thema Aston Martin gebracht, was es sonst nicht gewesen wäre. Also in der Balance war das schon eine gute Geschichte. Und bei Porsche, also auch das Zweite, wo ich sagen kann, was ich bei Porsche gemacht habe, es gab, wo ich kam, den neuen 24 Cup. Mhm. Und da ich ja gesagt habe, der 911 ist das Rückgrat des Unternehmens, habe ich gesagt, wir müssen den 924 Cup stoppen und den 911 Cup machen. Und ich habe dann den 911, den Carrera Cup gemacht. Und das ist die erfolgreichste Privat- oder Rennserien weltweit. Mhm. Und was die an Autos verkaufen jedes Jahr. Und es war auf dem Nürburgring 24-Stunden-Rennen gab es ein spezielles Elfer Cup Rennen mit, was weiß ich, 150 oder 200 solche Cups. Da bin ich oben auf dem Dorin gestanden in meinem Zimmer, habe da runter geguckt und gesagt, das habe ich auch mal initiiert. Das ist dieses, und es war nicht so, dass jeder geschrien hat, mach den Carrera Cup, sondern die wollten das alle nicht. Die wollten alle bei dem anderen bleiben und ich habe gesagt, nee, das ist es hier.
Mit Joost Capito damals, oder?
Joost Capito, wissen Sie, wer das ist?
Den habe ich schon in meinem Podcast gehabt.
Der ist
bei Williams CEO.
Das ist der Neffe meiner Frau.
Nee.
Der ist der,
das ja, gibt's ja nicht.
Dem sein Vater und meiner Frau, ihr Vater waren Brüder. Weil ich schon jetzt schon. Ja. Ja, und dann habe ich für den Carrera Cup habe ich den Joost Capito geholt von deshalb bin ich nehme ja immer noch so ein bisschen teil an auch an seinem, fühle mich da so nicht väterlich, aber irgendwo, ich habe das damals von Sauber dazu Porsche gebracht, dann habe ich später, wo das mit Porsche Cup auch wieder dort schwierig geworden ist, dann habe ich das organisiert, also bei Ford in Amerika die Special Versions machen konnte und da sich aufbauen konnte. Dann habe ich allerdings zu dem, dass er dann zu VW ging, da habe ich nichts mehr am Hut mit dem am Hut, aber zumindest mal wir telefonieren ab und zu miteinander und ich sage dann meine Sachen zu dem, wie ich das irgendwo sehe. Das ist Joost Capito. Also okay, Joost Capito ist Familie.
Ja. Ja, das ist gut. Also das klingt nach interessanten Familienfeiern.
Ja, das ist das Thema mit den Cups bei Porsche.
Was haben wir da noch? Sie haben uns den 903 beschert. Also vielleicht die Maximalausgeburt des Elvers, des noch luftgekühlten Elvers. War das damals schon so ein Thema? Der 911er sollte ja eigentlich fast geschlachtet werden. Das muss man auch
mal
sagen. Nein,
der 911er war im Grundsatz mit dem 964 tot.
Ja.
Den 964 habe ich die Markteinführung gemacht, aber ich habe im Auto nichts zu tun gehabt. Mhm. Jetzt kann ich das hier ich weiß, meine Frau schimpft mich immer, wenn ich sage, der 964 war der schlechteste Elfer, den es irgendwann aus der Serie heraus gab, von der Entwicklung her, weil, also ich rede vom Allrad 964, weil der Allrad 964 kein 911er Fahrverhalten hatte. Der hat untersteuert, der war neutral und der hat übersteuert. Je nachdem, wo du irgendwo fahrst, was unmöglich war. Ein Mercedes Viermatic in der Limousine, der konnte auf Eis und Schnee schneller fahren als der 964.
Okay.
Winter-Erprobung. Ja. Der 964 hatte eine Hinterachse, die warum auch immer fest an der Karosserie verschraubt war. Mhm. Wenn du mit dem Auto, zum damaligen Zeit konnten wir das noch, von München nach Stuttgart auf der Autobahn fahren bist, in einer Stunde und 10 Minuten oder sowas ähnliches, dann hast du nachher einen Kopf gehabt, der war so, weil das so gedröhnt und so laut war, einfach für uns, und zwar eben nicht, weil der Motor so schön gedröhnt hat, sondern weil das vom Fahrwerk her so gedröhnt hat. Also ich bin in der Zeit, habe das nachher abgelehnt, mit dem Auto zu fahren. Bin dann immer 944, 968 oder 928 gefahren, so, weil das einfach auf Langstrecken ist das nicht mehr möglich gewesen. Okay. Und das war dann eben auch der Punkt, ich bin natürlich markenmäßig und der Elfer, jetzt egal, was der darstellt, das war auch schon zum damaligen Zeitpunkt der Sportwagen schlechthin. Der hat auch eine Kundenbindung gehabt, der hat Kunden weltweit gehabt, die sich mit diesem Produkt und dem Auto identifiziert haben. Mhm. Anders als ein KVW Käfer, den man dann zum Golf macht, der ein Massenauto war. Und deshalb habe ich dann gesagt, guck mal, was ist denn falsch an den Autos? Warum muss man denn die ersetzen? Die muss man ersetzen, weil sie zu teuer in der Herstellung sind, verdient zu wenig Geld, weil der technisch eigentlich eine Katastrophe ist für das, was man eigentlich erwarten wollte in der Weiterentwicklung, der in der Akustik, in all dem. So, aber das ist doch ganz einfach. Wir machen da eine bessere Hinterachse. Wir machen ein Allrad, der nämlich so kompliziert ist. Der Allrad hat nämlich mit den Kupplungen, wie die da waren, der hat riesiges Geld gekostet. Ich glaube, damals war der, die Kosten waren bei 3.500 oder 4.000 Kosten.
Der 959er Allrad eigentlich gewesen, ne?
Ja, also, war eben Bot in der Hightech-Geschichte, aber Hightech ist ja nicht unbedingt gut, aber Hightech ist nur gut, wenn sie auch gut funktioniert. Und wenn für mich war es immer, je einfacher etwas ist, desto besser ist es im Grundsatz her so. Und das können wir wegmachen, das geht ganz einfach, kostet fast nichts. So. Und dann wollte ich noch die Regenrinnen wegmachen.
Mhm. Beruf, das gemacht.
Ja, und dann noch ein bisschen an der Schalltafel, bisschen auflösen. Die Basis hat 5 Millionen gekostet und das andere hätte nochmal 3 oder 4 dazu gekostet. Und da haben die damals, wo ich das an dem Vorstand in unserem Aufsichtsrat vorgestellt habe, haben die gesagt, okay, das finden wir jetzt eigentlich ganz gut, den Elfer Paltmer, dann ist das unser Thema hier. Aber die Änderungen am Design, die brauchen wir nicht. Wir brauchen gar nicht so viel. Das reicht, wenn wir die anderen Sachen machen. War doch toll. Und dann haben wir den 993. Und den durfte der 993, den durfte Wiedeking auch in die Serie bringen, weil ich ja vorher weggehen durfte. Aber das ist mein Auto. Also sage ich einfach, der 993, das ist mein Auto. Der ist so. Und deshalb habe ich den hier und deshalb habe ich den letzten hier mit dem Schreiben von Porsche. Das ist, jetzt muss man sagen, das ist einer von zwei letzten, weil ich habe, dieses Auto gibt's zweimal. Ich habe damals einen Freund gehabt, der gesagt hat, wenn das geht und du machst so ein Auto, lass zwei machen, wenn die zwei Karosserien haben. Und deshalb gibt es da ein zweites Auto.
Okay, auch schwarz in braun?
Gleiche Auto, gleiche.
Ah, okay, weil ich glaube, der letzte breite, Sie wollten ja extra einen schmalen haben.
Ja, das ist ja so, der breite, ich hatte die Turbokarosserie. Den haben wir, die Turbokarosserie, haben wir zum Schluss beim Auslaufen gemacht, ja, damit man da noch ein bisschen was dazu macht und sagt, so, jetzt geht man, das ist ein Marketing-Tool. Ja, okay. Aber für mich musste das der schmale sein. Weil der schmale, das so ist, habe ich ihn auf den Markt gebracht, nicht als Turbo.
Ja,
so.
Ja.
Und der andere, den hat damals der Gerd Bulthaupt. Gerd Bulthaupt, mit dem war ich gut befreundet. Mhm. Also der die Küchen macht, lebt auch nicht mehr. Der hat eben auch so gesagt, wie sich das, ich will gar nicht wissen, was du machst, aber das, was du machst, wird richtig sein. Lass uns so ein Auto auch machen. Und dieses Auto, das andere Auto, das hat in der Zwischenzeit 150, 180.000 Kilometer oder irgendwas. Das werde ich kennen, der das hat. Okay. Ich hätte das kaufen sollen vom Gerd Butler.
Ja, das stimmt. Und Sie haben, das muss man jetzt auch sagen, Ihr Wagen hat einen hohen zweistelligen Kilometerzahl. Also der ist gar nicht gefahren worden.
Ne? Ja, der, nur geschoben. Ich habe das Auto gekriegt 1996, 97 rum, so in der Größenordnung.
Ja, ja.
Da war ich in Korea. Was sollte ich damit? Ja. Mit dem Auto fahren? Wollte ich gar nicht. Dann bin ich da wieder zurückgekommen. Dann wollte ich eigentlich mit dem Auto auch nicht fahren. Und dann kam relativ schnell ja das Thema Aston Martin. Mhm. Und da muss ich, warum sollte ich mit dem Auto fahren? Ich bin so viel Elfer gefahren, dass ich nicht, weil ich das immer mit dem fahren muss. Mhm. Und dann gesagt, nee, das Auto fährt jetzt ganz nix, das wird nicht dreckig, das wird sowieso, der bleibt da. Das ist mein Kunstwerk hier.
Lassen Sie ihn manchmal an, auch nicht?
Nee, irgendwann lasse ich den an, aber dann muss ich vorher Öl und alle Sachen machen. Ja. Dann gehe ich in die Werkstatt, mit denen holen wir den ab, schleppen wir den auf dem Hänger runter und dann guckt man das so. Ich pumpe die Räder auf und das war's dann. Okay. Weil man kann natürlich in dem Auto, man kann jedes Jahr viel machen dazu und das kurze anlassen, da kommt ja Wasser in die überall rein oder die Luftfeuchtigkeit, die dann Wasserdampf ist das ja, auch in die Abgasanlagen. Und ich denke, wenn ich nach 30 Jahren das Auto gangbar mache, dann kostet mich das im Prinzip genau oder viel weniger, als wenn ich jedes Jahr darum mache. Mhm. Der Z1, den habe ich letztes Jahr zugelassen. Der hatte letztes Jahr 32 Jahre auf dem Buckel. Der war 88, war der 88? 89. 89 war der zugelassen. Und stand genauso seither, mit dem bin ich auch nicht gefahren. Da haben wir zwar mal zugelassen, das eine Mal, ja, aber bin nicht damit gefahren. Mit dem Auto sind wir runter in Werkstatt, war ich befreundet hier mit dem Toyota-Händler. Machen wir Öl und ein bisschen rein. Und dann bin ich zum TÜV gefahren. Da hat er gesagt, ich drehe in der Kurve. Wie kann man so ein Auto haben? Der hat damals 40 oder 50 Kilometer gehabt, weil er einfach gefahren. Wie kann man so ein Auto haben und dann damit nicht fahren? Der läuft wie geschmiert. Ja, ganz, da ist nichts an dem Auto, ist überhaupt nichts.
Fahrwerksgummis, alles nix. Noch.
Ja. Und ich meine, die Reifen, jetzt wenn ich mit dem Auto schnell fahren würde, ja, dann würde ich natürlich neue Reifen drauf machen, weil der Reifen altert ja auch, wenn er hier drin steht. Ja, ich habe da vorne vier Reifen liegen. Jetzt ist das natürlich so, die liegen auch da vorne. Die sind auch alt. Die sind aber neu. Also das kann das Thema nicht sein.
Ja, okay. So, also, der 993, da muss man jetzt auch noch sagen, da waren Sie der Erste, der auf Individualisierung so Wert gelegt hat. Und da haben Sie auch eine neue Sparte begründet bei Porsche, ne?
Das war, ja, die Personalifizierung, das war schon für mich eine ganz wichtige Sache, warum auch immer. Aber es gab natürlich viele Dinge, die ich gerne am Auto gehabt hätte, die wir aber aus Kostengründen zunächst mal nicht anbieten konnten in der Serie. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich das für mich jetzt selber mache und die dann in der Zwischenzeit draufkommen, dass sie sagen, das können wir auch machen, das können wir anbieten, und dann entwickelt sich sowas und dann macht man sowas und dann bieten wir das an. Und in der Zwischenzeit kannst du ja, es gibt ja nichts, was man nicht kriegen kann. Also das ist schon eine, und da verdient man ja relativ gut Geld damit, weil die Leute oder man ist ja bereit. Also der lackierte Heckflügel oder Heckspoiler, der ja da drin liegt. Der war, normalerweise ist der ja Kunststoff. Mhm. Der ist bei dem Auto das erste Mal lackiert in Wagenfarbe.
Okay.
Ja, klar. Geht alles. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Also insofern ist das für mich der 993, nochmal, ich finde einfach das so, der Gedanke, dass ich mit meinen 2000 Leuten in Weisach an einem Z1, einem Porsche Z1 Konzept gearbeitet hätte, der natürlich, klar, eine ganz andere Nummer gewesen wäre als der Z1. Aber dass der Elfer dann damit weg gewesen wäre und heute hätten wir wahrscheinlich so wie im Golf, heute redet kein Mensch mehr vom Käfer. So, der Golf ist ein tolles Auto. Aber ob ein Nachfolger des Elfers jemals diesen Status in der Welt erreichen hätte können als der Elfer, der er heute noch ist, das ist eine ganz große Frage. Eine ganz große Frage. Ja. Auch wenn der Elfer heute, ja, das ist ja ein winziges Auto gegenüber. Breiter, länger, schwerer, alles. Und Leistung und alle solche Sachen. Aber er hat immer noch das Image ein 911. Er ist immer noch dieses. Und früher war halt, also auch noch vor dem 993 oder mit dem 993, das war ein Anzug, der hat gepasst. Der war wie ein Tailored Suit. Da war nicht viel mehr drin. Und die Carreras, die man zwischenzeitlich hat, wo man nur noch Bänder zum die Tür zuziehen, wo man Leichtbau betrieben haben, wo die 1230 Kilo Autos gemacht haben. Und wenn jemand einmal mit so einem Auto gefahren ist, mit einem 1220 Kilo 911er und dann mit einem mit 1400 oder 1500 Kilo, dann wusste der, was Gewicht bedeutet. Mhm. Ja, natürlich kann ich das heute auch technisch machen, dass ich mit 2 Tonnen Auto um den Nürburgring rumfahren kann. Aber deshalb wehre ich mich ja heute so, heute ist Gewicht überhaupt nichts mehr. Heute machen wir Gewicht in die Autos rein, obwohl das über Jahrzehnte, Jahrhunderte ein ganz wichtiges Kriterium war, wie kriege ich es raus? Und wenn ich heute Formel 1 angucke und die kriegen jetzt 20 Kilo oder 40 Kilo haben sie, glaube ich, jetzt draufgekriegt, in diesem Jahr aus, wegen der Räder und so weiter. Und die beschweren sich oder beklagen sich, dass sie jetzt ein schweres Auto haben. Und das ist sowieso ein, dabei ist das gar nicht so das Schwere, sondern das ist das Trägheitsmoment der großen Räder, die da eine Rolle spielen in der Beschleunigung und im Wechsel und alles so. Das ist ein bisschen, ja, hinten drunter geblieben.
Ja, das stimmt. Und die Maßgabe bei Ihrem 993, um darauf nochmal zurückzukommen, war kein sichtbares Plastikteil mehr. Plastik, Kunststoff, muss man ja sagen.
Geil,
ja, Autos, klar, ne? Also, Sie haben alles mit Leder überziehen lassen. Jedes kleinste Fitzelchen.
Ne? Ja.
Ja. Tolles Auto. Finde ich. Also, wirklich. Man fragt sich, was der wohl jetzt wert ist, oder?
Ich habe noch nicht gefragt. Also, gibt ja Sammler. Ich spring jetzt auch wieder ein Stückchen. Der Porsche Club Amerika hat 130.000 oder 140.000 Mitglieder. Ist der größte Car Club der Welt.
Ja.
Der hat mich, und das freut mich dann auch wieder, ich habe 1990 ein Fahrrad gemacht. Der steht da hinten. Aus Weisach. Der hieß Weisach Bike Spider. Weil ich damals schon der Meinung war, dass so eine Firma wie engineeringmäßig wie Porsche, die braucht ein Fahrrad, weil man, heute hat jeder ein Fahrrad, aber ich war halt in meiner Zeit immer schon 10 Jahre voraus, locker 10 Jahre voraus. Und da hat die Werkstatt hat dafür die Narben gemacht, hat mir die Kurbeln geschweißt und den Vorbau aus Aluminium und aus Kohlefaser und solche Sachen. Weiß auch Beispeier. Superbike. Und das war damals im Christophorus, ist das auch beschrieben worden. Aber als ich ausgeschieden bin, wollte Porsche dieses Ding nicht übernehmen. Die haben gesagt, wir haben kein Interesse an Fahrrädern. Ich durfte das mitnehmen und habe dann von diesem Rad 50 Stück gebaut, weil genau das passiert ist wieder, dass es Leute oder Bekannte waren, sagen, wenn du dir ein Fahrrad machst, ich möchte eins. Ich weiß nicht was, aber wenn du das machst, ich kaufe eins. Ich habe 50 Leute gehabt, das Fahrrad hat damals 12.500 D-Mark gekostet. So, und ich habe auch nichts dabei verdient. Bei dem, weil das, ich habe da Teile aus Kanada gehabt und bin selber nach Italien gefahren, um die lederbezogenen Sattel und Handgriffe und Schaltgriffe und solche Sachen zu machen. Also ja. wirklich viel dazu. Und dann hat der Porsche Club jetzt, die sind sehr, sehr in Fahrrädern und sind natürlich auf das gestoßen, dass es da mal ein Porsche Rad gab und sind oder das herausgefunden, Wo bin ich? Und sind dann gekommen und gesagt, können wir dieses Originalrad von damals kaufen? Kann man jetzt nicht, das habe ich da hinten stehen, will ich auch nicht verkaufen, aber von den 50 Fahrrädern, die ich verkauft habe, und da sind die auch damit gekommen, habe ich auch nicht gewusst, hat eBay, in eBay war eines dieser Räder, die Nummer 35 von dem war auf eBay, weil der es gehabt hat, der ist verstorben und seine Nachfahren haben damit nichts am Hut, okay, und haben das in eBay mit 5.000 Euro drin gehabt. Und der Amerikaner, der das macht, hat gesagt, er kauft es. Kauft das Ding, hat mir hier den Versand geschickt, jetzt habe ich dieses Rad, haben die mir hierher, ich war in München, das haben die mir hierher gebracht, Paket gebaut und jetzt ist das in Amerika. Also okay. Geschichte von den Sachen, die irgendwie cool sind oder die was initiieren, die wird doch nur geschätzt. Und ich finde, deshalb ist mir vielleicht der Podcast, wo man darüber redet, wie entstehen solche Sachen, wo kommt man denn da hin, was war denn eigentlich? Der Trend geht ja heute dazu, oder ja, also vor 10 oder vor 20 Jahren auch so, du gehst aus einer Firma raus und das, was du da gemacht hast, ist vergessen, weg, interessiert uns nicht mehr, wir machen ja alles viel besser. Machen wir selber vielleicht auch irgendwo da drin, weil man muss ja weitergehen. Aber dass heute ein Porsche Club 30 Jahre danach kommt und sagt, ich will das Fahrrad, das Urfahrrad ist für uns wichtig. Und so ist mein 993 ist zwar nicht der Urelfer, aber es ist der letzte von denen, die. Tja. Ja, also das zu dem Thema.
Ja, Sie haben übrigens auch Hamler Guy, haben Sie auch mitgenommen, ne? Also das Never Change a Winning Team vom
Z1. Ja, das war ja, also jetzt von BMW nachher weg, war eigentlich klar, das war natürlich der Wunsch von Reitz, die war natürlich, zu sagen, aber du kannst jetzt nicht von uns Leute mit nach Porsche nehmen. Ja. Gesagt, das ist nicht meine Intention. Das ist ein anderes. Aber einen würde ich gerne, den würde ich gerne fragen, ob der mitgeht. Und das war natürlich, und das hat natürlich gepasst, weil Lagai hat bei BMW eigentlich nicht besonders in die Hauptlinie, wo damals Lute und wie die alle da lesen, da hat er nicht richtig reingepasst zu denen, in das Team einzubinden. Die hätten nicht so richtig gewusst, was sie mit dem machen. Das muss man natürlich mit dazu sagen. Deshalb hat der Reitze damals gesagt, klar, wenn der Lagai kommt, kein Problem.
Okay.
So. Und dann habe ich natürlich gesagt, gut, mit dem Harm Lagai verstehe ich mich ja gut in dem, was man macht, auch wenn man da oft man diskutiert, aber ich verstehe mich ja mit dem gut, gesagt, den kommt da hin und er hat es ja etwas länger ausgehalten als ich bei Porsche und hat ja da auch gute Sachen gemacht.
Ja, weil er seinen Kopf nicht hinhalten musste. Für den 989, vielleicht müssen wir über den auch nochmal kurz reden. Also der 928 war irgendwann Geschichte, aber man hat gemerkt, man braucht irgendwas GT-mäßigeres als den Elva, also irgendwas, was so ein bisschen nach vorne geht. Und Sie hatten dann das Konzept Viertürer, beziehungsweise das kam irgendwann mal auf.
Ne? Ja, das kam natürlich, das Viertürer war ja bei Porsche, gab ja immer schon mal so ein Muster. Und der Professor Porsche war ja einer, der den Viertürer eigentlich haben wollte. Ich habe das Thema viertürig auch gehabt, weil ich gesagt habe, ich bin mit dem Elfer mit zwei Kindern in Urlaub fahren. Also hinten drin, also kleine Kinder, oben zwei, drei Räder. Auf dem Tisch, das war das berühmte, steht oben zwei, drei Räder, hinten zwei kleine Kinder und da in den in Hochschober in die da unten nach Österreich gefahren. Kann man machen, ja. Aber ist natürlich, ja. So, jetzt wenn man das ein bisschen größer macht, dann ist natürlich der nächste Punkt, wenn ich schon Sitze habe, dann musst du einsteigen können, dann bedeutet das vier Türen. Weil auf der anderen Seite an die Proportionen an einem Auto, das eine große Vordertür hat, dass man hinten einsteigen kann, wie beim Bentley kann man das ja sehen, das wirkt, das ist eine Proportion nicht richtig. Das muss diese Leiste haben, um die Flächen, um das alles entsprechend aufzuteilen. Und einen aussteigen kannst du nur, wenn du eine Tür hast. Also viertürig. Und das Ding, gewichtsmäßig spielt das fast keine Rolle. Also lass uns einen Viertürer machen. War zum damaligen Zeitpunkt natürlich ein bisschen früh.
Zu früh ist auch unpünktlich.
Ja, war ein bisschen früh. Und deshalb konnte ich später mit dem Rapid früher auf den Markt kommen als Porsche mit dem Panamera da gekommen ist. Und da haben wir halt so ein Auto gemacht und haben eigentlich auch sehr, sehr gute Designs gehabt. Wir haben Habler Geiser ein Design gehabt. Wir haben ein Shujaro Design gehabt. Und wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, war es Pininfarina. Wir haben drei Designs gehabt und wir haben, also das ist schon eigentlich auch eine Geschichte. Ne? Und das Ding war eigentlich vom Konzept her durchkonstruiert, das war durchkalkuliert und natürlich hat sich das Konzept vom Harmler Guy im Aufsichtsrat durchgesetzt, weil das halt in der Verfeinerung für das, was Porsche steht, nochmal anders war wie, ich sage mal, Giugiaro. Sehr gut, aber halt in manchen Bereichen sind wir austauschbar mit anderen Dingen. Weil klar, mit dem Harm habe ich intensiv gearbeitet und mit dem Giugiaro weniger, den habe ich mal so. Und dann war die Final Aufsichtsratssitzung in Weissach mit allen Layouts, mit allen Zeichnungen, mit allem, was irgendwo da war. Die ganze Firma war voll mit den Dingen. Und das war positiv entschieden. Und wo die Sitzung fertig war, hat der Piech gesagt, Herr Betz, ich würde gerne mit Ihnen nochmal alles durchgehen. Jetzt mir zwei. So.
Ui.
Und dann, okay, ja klar, war da runtergegangen, im Studio gegangen. Im Studio sind die meisten der Zeichnungen, der Layouts und ist alles da unten gegangen. Und am Ende von diesen zwei Stunden, die da jetzt dazu gekommen sind, sagt der Piech zu mir, Herr Betz, ich kann nicht erkennen, dass da irgendetwas falsch ist. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich es. Mhm. Weil von Piech sowas zu hören, ist, da zu meinem damaligen Zeitpunkt, war das Nonplusultra,
ja, als
er drin.
Ja.
In Wirklichkeit war das für mich mein Todesurteil, weil er hatte ja zu der Zeit den A8 bei Audi. Den A8 bei Audi. Und dieser 989 wäre ein riesen Konkurrenz gewesen für den A8. Der hätte den A8 mit großer Sicherheit gekillt, weil der nicht ins Laufen gekommen wäre, weil die Leute, wenn man da auch von den Preisen alles war, so gewesen wäre. Und da Piech das nicht brauchen konnte für da drüben, und Piech nie darauf Rücksicht genommen hat, ob das jetzt bei Porsche, ob das jetzt wichtig ist da drin, wenn andere Interessen da waren, hat der Piech gesagt, scheiße, das Auto ist richtig, das ist so gut, das macht mir ein Problem, ich schieße das ab. Und abschießen konnte man das nur, indem er mich heimgeschickt hat. Weil mit mir zusammen wäre das ja nicht, wäre das schlecht möglich gewesen. Dann durfte ich gehen. Dann hat man im Vertrieb gesagt, ah ja, das Auto wird jetzt nicht 150.000 Euro kosten oder D-Mark kosten, das kostet 250 und da kann man nur so und so viel kann man verkaufen. Da haben sie das Auto innerhalb von 4 Wochen oder von 2 Monaten haben sie das kaputt gemacht, indem sie die Zahlen runtergenommen haben und das alles nicht mehr stimmt und gesagt, okay, wirtschaftlich ein Misserfolg, also machen wir es nicht. So ist es damals gewesen. Das ist meine Interpretation aus dem Ganzen. Du kannst nämlich Wenn der Piech da reinkommt, der hätte ja sagen können, aber das ist doch nicht gut, das ist doch sowieso, und das passt doch nicht zu Porsche, das ist doch so. Also ich meine, das ist immer ein bisschen weit. Aber der kann nicht sagen, und der Piech hat nicht viel geredet. Piech war niemand, der mit großen Worten, der hat ganz wenig gesagt. Der sagt, kann nicht erkennen, dass da was falsch ist. Boah. Jetzt bin ich da. Ja. Jetzt bin ich da. Und das Ding war gut.
Ein Achtzylinder Frontmotor, vier Türen, vier Sitze. Aber gab es eigentlich mal, ich habe tatsächlich mal das Gerücht gehört, dass es auf der Basis oder auf der Plattform auch eine Rennversion geplant gewesen wäre oder dass man die als...
Könnte ich jetzt nicht sagen.
Na okay, alles gut. Sie waren der Entwickler, also Sie müssten es wissen.
Warum sollte man das machen auf dem...
Nee, weiß ich nicht. Also
Wenn man das heute anguckt, wie viertürige sportliche Autos sind und was der Panamera letzten Endes da bedeutet hat, dann war das einfach richtig. So, und das hätte man natürlich viel früher machen können. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt auch SUVs auf dem Zeichenbrett gehabt. Aber da war ich jetzt der Meinung, das ist zu dem Zeitpunkt noch zu früh. Das war einfach, der SUV, der hätte kommen können so ab 2013. Also der 989, der wäre gut gewesen für 1994, 95, 96. So, also zu der Jahrhundertwende, so wäre der gut gewesen. Damit wäre er eigentlich 10 Jahre früher gewesen, als der nachher gekommen ist. Und genauso die SUVs, die habe ich ja bei Aston Martin das erste Mal vorgestellt für Luxusseite 2012. Mhm. 2012, Genf als Lagonda, der drin auch. Riesige Furore, wie kann man sowas machen? Das geht doch gar nicht. Weil nicht 10 Jahre zu früh, sondern die Entscheider, die das Geld dafür hätten geben müssen, um das zu machen, haben das Vertrauen nicht in mir gehabt, in dem, was ich dazu gesagt habe, und selber das überhaupt nicht sehen können. Wenn wir damals den Aston Martin SUV gemacht hätten und der wäre 2014 oder 2015 auf den Markt gekommen, die Firma hätte sich tot und dupplich verdient. An dem. Und ich habe ja damals auch den Roland Berger beauftragt gehabt, eine Studie zu machen zu diesem Thema, der das ganz klar, so dick, seit seiner Studie gefragt hat, was sowas bewirken würde, was das bedeutet und so weiter. Und meine Shareholder haben gesagt, nein, das machen wir nicht, das passt nicht dazu. So.
Und heute machen sie es alle, ne? Aston Martin, Ferrari arbeitet
dran. Und wir haben das gezeigt und Lamborghini hat das gemacht und Bentayga hat das, alle haben drauf geguckt von den anderen. Oh, das ist eine gute Sache. Und Aston Martin hat gesagt, machen wir nicht. Also das ist dann so eine Geschichte, die hängt vielleicht mit dem zusammen, dass du manchmal früh dran bist. Aber du musst bei verschiedenen Sachen musst du einfach auch früh dran sein, um das wirklich mitzunehmen, um einen Markt zu machen, nicht hinten reinzulaufen.
Ja.
Also das zu dem Thema Viertürer bei Porsche.
Schade, dann weiß man nicht, wie die Zeit gelaufen wäre. Jetzt haben sie es dann, das Konzept war dann ja, dass man also eine Plattform genommen hat, den kleinen Boxster, den 911er und damit dann erstmal quasi ein bisschen versucht hat, Geld zu verdienen, ne? Durch diese Gleichteile-Strategie.
Ja, klar.
Und bevor dann der SUV kam.
Gut, das ist eine Alternative, da ein einfacheres Auto zu machen mit dem Boxster. Man sieht aber nicht so viel Boxster mehr. Also ich weiß nicht, wie...
Das ist auch schon 25 Jahre alt jetzt.
Ja, ne? heute sieht man nicht, also ich denke, man sieht gar nicht so viel auf der Straße. Elfer siehst du eigentlich laufen, das siehst du aber jetzt Panameras, man sieht den
Cayenne.
Ja, schon, der schaut schon in die alte.
Oder den Macan, meinen Sie, den kleinen?
Macan.
SUV, ne? Das ist das große Thema.
Ja. Und das ist ja natürlich, das Schöne ist natürlich, dass Porsche, BMW, Mercedes, die haben in den letzten Jahren alles Geld verdient mit diesen Autos. Mhm. Die Hälfte ihrer des Profits kam alles aus dem.
Ja.
So. Und Porsche und Aston Martin hat natürlich die Hälfte überhaupt nicht gehabt und deshalb ist das so. So, also das war das Thema Porsche. Aber ich habe mir, ist ja nicht so, dass wir dann miteinander, also Porsche mit mir jetzt irgendwie gestritten habe. Ich war nachher mit DU, hatte ich Porsche dann beauftragt, die Fahrzeugerprobung zu machen. Motorenentwicklung habe ich bei Porsche laufen lassen, weil da hätte man auch sagen können, ich gehe nicht mehr zu Porsche, weil, nee, klar, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Und schön muss ich jetzt sagen, weil Porsche hat auch einen Stil, die Laden, jetzt weiß ich, ob das jetzt alle 2 Jahre ist, aber in der Regel war das alle 2 Jahre ehemalige Vorstände ein und zeigen denen, was sie jetzt gerade machen, wie es in Weissach ist, wie es da in Ludwigsburg geht. Den Taycan habe ich sehr früh gesehen, auch das Werk vom Taycan, wo der noch nicht richtig angelaufen war, haben sie uns gezeigt. Das ist auch schön, wenn du dann von Porsche eingeladen wirst als ehemaliger Vorstand und man hat da im Umgang einen Stil miteinander. Das ist schon, Sie sagen, schätze ich schon.
Ja, das glaube ich. Dann waren Sie bei Porsche draußen. Das große Glück in der Situation war ja eigentlich, dass Sie gerade wieder, was Sie gerade gesagt haben, einen Dreijahresvertrag nochmal unterschrieben hatten. Mhm. Ne? Also im Endeffekt.
Gut, da habe ich das. Aber es ist in der Regel ist das ja nicht das Geld, sondern das ist schon eine heftige Geschichte, wenn du denkst, du hast jetzt eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Du machst ja alles richtig. Und du sagst dann, aber wir haben irgendwelche andere Vorstellungen und du weißt, dass es eigentlich falsch ist, was die machen. Und kriegst auch die Bestätigung, weil der Aufsichtsratsvorsitzende 6 Monate später auf der IAA gekommen ist und hat gesagt, wir wissen heute, dass wir das falsche Schwein geschlachtet haben. Schau, so eine Aussage.
Wer war das?
Professor Zügel.
Ah, okay.
Der hat ja für den Professor Porsche, weil der ja so, der hat dem, dessen eigentlich so, der hat es gemanagt gemacht. Der Professor Porsche hat sich da nicht so rausgehängt. Das war sein Büro da gehabt, aber der Zügel hat halt die Aufsichtsratssitzungen und die Organisation und das Ganze gemacht hier. Und das ist dann, ist irgendwo ist, da gibt er das schon auch was, wenn er dann das sagt, weil sie natürlich dann wissen oder gemerkt haben, dass der ganze Hänger bei dem Nobel liegt. Das war dann, wo der Wiedeking dann daherkommt und dann aufzeigt, wie das ist. Und dann kommen sie eigentlich drauf und sagt, ja, eigentlich, das hätten wir doch vorher so machen müssen und das hätten wir eigentlich falten müssen. Ja. Ist halt so, wie es ist, aber das ist trotzdem eine harte Zeit. Ne? Das ist, denkst ja, du denkst, du bist ja noch relativ jung, wie alt war ich da? Also in die Mitte 40, ne? Mhm. Und wenn du da so einen Job hast und du darfst dann anschließend gehen, dann nützt dir das nichts, wenn du sagst, ich habe einen 3-Jahres-Vertrag, sondern dann willst du eigentlich einen Job haben und das Anerkennen für das, was du da gemacht hast, das kriegst du dann jetzt im Prinzip natürlich 10 Jahre später. Da gibt's ein Panamera, da gibt's das viertürige Auto, Motorsport im Endeffekt auch, ja. Natürlich Carrera Cup und alles solche Sachen, aber zur Zeit ist es hart und wie das dann der Punkt kommt, dass wieder so ein Anruf kommt und zwar jetzt auch, ich habe dann eigentlich schon relativ lang so ein bisschen rumgedoktert, war dann in Pakistan mit dem Fahrrad und war im Nanga Parbat und habe natürlich ein bisschen so auch was kennengelernt, bis der Radermacher, Professor Radermacher, der damals BMW-Entwicklungsvorstand war, vorher schon, dass der mich anruft und sagt, Herr Betz, ich hätte da was, das könnte für Sie sein. Weil irgendwo habe ich so das, bin auch selber der Meinung, ich bin nicht sehr gut im Verwalten von irgendetwas. Mhm. Aber wenn es darum geht, etwas Neues anzufangen, dann bin ich da relativ gut. Es war ganz am Anfang bei Porsche in der Forschung, da gab es nichts über die Sicherheit am Auto, da konnte ich da was aufbauen. Und bei BMW, die BMW-Technik zu machen, war ja nichts. Mhm. Ja, mach was draus so. Und als ich zurückkam bei Porsche, dann da gab es ja nichts. Es gab keine Akku, es gab keine Skizzen, es gab nichts, wo das hingehen kann. Es gab nichts an Weiterentwicklung, das war einfach, es war empty. So, da kommst du dahin, so, und jetzt mach mal, Porsche ist, da steht Porsche, mach was draus. So, und dann ist das gleiche Deo, ist nichts. Der hat Lizenzverträge gehabt mit General Motors, die alle ausgelaufen sind,
ja.
Nix. Ich habe da die Kohle, ich habe dann auch ein Werk, da haben wir jetzt so die in Lizenz das gebaut und jetzt, ich will in 3 Jahren, oder in 4 Jahren will ich die Nummer 1 in Korea sein, vor Hyundai. Seine Zielstellung. Ja, klar, prima, kann man irgendwo hinkriegen. Und wo ich zu Aston Martin gekommen bin, da war ja nichts. 600 Autos, Kai-Fabrik, Mitarbeiter, die im Auto sitzen, in die halbfertigen Autos gesessen sind und gegessen hin und ihren Vesper gemacht hin und ihren Tee trunken hin. Ich auch was. Also immer so Sachen, wo eigentlich nichts ist und jetzt machen wir es draus. So 3 bis 5 Jahre. So, und deshalb bin ich das, ruft der Radermacher, irgendwie habe ich so, das ruft der Radermacher, das könnte noch was für Sie sein. Jetzt ist natürlich, so als bekennender Schwabe, ist das natürlich schon eine Geschichte zu sagen, jetzt gehe ich halt nach Korea, nach Seoul. Nicht als Expatriat, nicht von Mercedes oder Bosch dahin geschickt mit der Rückfahrkarte, sondern bist auf der Payroll von dem da drüben. Und das ist auch eine Lebenserfahrung. Ich bin ja der Meinung, war ich vorher schon, aber das habe ich bestätigt, auch in Korea, dass man relativ schnell im Kontakt mit einem Fremden feststellt, ob man mit dem kann oder mit dem nicht kann, ob man das, ja, also so muss ich sagen, mit dem kann. Und in Korea war das so, ich habe zwar hier jemanden getroffen, den die da rübergeschickt haben, mit dem habe ich gesprochen und der hat mich eingeladen, nach Korea zu gehen, okay? Also dort den Chairman zu treffen. Der Chairman von DU damals, da gab es 4, da gab es Samsung, Hyundai, Lucky Gold Star, DU, Kia war da noch gar nichts dazu. War 4 so ganz große Chipholz, 300.000 Mitarbeiter und so weiter. Den da drüben zu treffen, fährst da hin. Und im Grundsatz, wir haben 5 Minuten gebraucht. Obwohl das eine ganz andere Kultur ist, ein ganz, ganz anders konfuzianischer Stil und alles. Mhm. Wir haben im Prinzip 5 Minuten gebraucht. Der plus 2 Minuten hat gesagt, okay, das passt. Mit dem kann ich und ich auch. Wir waren uns ein paar Details und besprochen irgendwo, waren wir uns einig. Und dann bin ich mit Sack und Pack, mit Frau und Kind, im Flugzeug nach Korea.
Tja, und was ihn dann in Korea erwartet hat, ob die Arbeit dort ein Kulturschock war oder ob der Schock bei Aston Martin in England doch noch größer gewesen ist, das erfahrt ihr in Teil 2 mit Dr. Ulrich Betz am nächsten Donnerstag. Bis dahin gute Fahrt und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.